Berge tanzt die mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den, oh Gott, was ist denn heute, Herr Berger?
Februar.
Um insgesamt 15.07 und 26 Sekunden.
Es begrüßen euch Bundesberger Frank
und Bundesberger Tim im
Tanztee, dem Fachmagazin
für
Schönheit und
Gesundheit.
Der Tanztee mit Berger und Berger.
Tja, Herr Berger, heute mit Themen wie
Stress und Unordnung machen Appetit auf Kekse.
Freunde machen glücklich und gesund.
Kann man Demenz verhindern?
Und warum netten Männern immer die Frauen weglaufen? Herr Berger, hier ist Kate Nash. Kate Nash Foundation im Tanztee um 15.11 Uhr und insgesamt 3 Sekunden. Herr Berger, der 7.12. ist heute. Wir haben es rausgekriegt, ne?
Nach langer Suche, und ich habe mich gefragt, warum haben wir da eigentlich so spät begonnen heute? Haben Sie noch ein paar Kekse gesucht?
Nee, hat irgendeiner was verstellt. Das waren Sie, ne?
Hä?
Ja. Außerdem reg ich mich die ganze Zeit über den Kaffee auf, den Sie da gebaut haben.
Den habe ich mit viel Liebe gebraut.
Mit viel Kaffee, würde ich sagen, haben Sie den gemacht?
Mit Kolumbien Schande.
Was haben Sie da als Löffel genommen? Ein Eimer?
Esslöffel.
Ja, ein Esslöffel.
Für jede Tasse ein Löffel, heißt es.
Herr Berger, wieder... Ich kann es mir nicht angucken, wie der das Shirt, was er wieder trägt, das ist, das sieht aus wie eine Übergardine. Kennen Sie das so, Übergardinen, die so an der Seite hängen?
Das ist ein Blumenstrauß bei Nacht.
Und irgendwie sieht es so aus, als wenn es fast in der Mitte so zusammengezogen ist. Rechts und links sind Blumen, in der Mitte ist es schwarz.
Das kommt durch meinen kapellenähnlichen Körperbau.
Kapellenähnlich?
Den ich mir zugelangt habe. Ich kann meist sage ich ja, ich esse nur ein Stück Schokolade und damit meine ich natürlich die eine Tafel.
Ja.
Aber ich habe mir bedauernd festgestellt, und das schon seit über einer Woche, dass ich keine Schokolade mehr mag.
Wie sieht denn ein kapellenmäßiger
Körperbau
aus?
Naja, es gibt ein Gewölbe.
Aha.
Oder ein Doppelgewölbe darf ich. Bei Ihnen habe ich auch schon ein Gewölbe entdeckt.
Sie meinen so ein Schiff und mehrere, ein Doppelschiff?
Sie haben auch zwei Seitenschiffe.
Ich habe zwei Seitenschiffe.
Aber nur, damit Sie das Gleichgewicht halten können.
Na klar. So wie Stützräder?
So. Auf jeden Fall kann man sich daran gut festhalten. Also es heißt ja nicht umsonst, liebes Lenkrad.
Ach so, meinen Sie, wenn Sie hinten drauf sitzen auf dem Moped? Ja?
Also ich sitze ganz bestimmt nicht bei Ihnen hinten drauf.
Was finden Sie denn so lustig?
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist eine Überventilierungsmaßnahme. Ich bin ja gefühlt mit Frankenstein verwandt.
Ja.
Und ich kann keinen Dampf ablassen, kann also aber unkontrolliert lachen.
Ja, das also, ist ja bei Ihnen, hört sich ja auch ein bisschen an,
wenn ich Hauptdarsteller in einem Horrorfilm wäre, dann wäre ich der absurd kichert.
Ach so, da gibt es aber auch mehrere hier. Einer hat gerade das Haus verlassen.
Ach so, Sie meinen, Sie sind auch in einem Horrorfilm, ja?
Ja, ich habe eben auch gedacht, ich bin aus dem, wie heißt das Ding, Fahrstuhl. Habe gedacht, stellt sich mal richtig dicht an die Tür, wenn sie aufgeht, mal gucken, was dahinter ist. Und dahinter mir stand auch einer, hinter der Tür, ebenso dicht.
Beim Fahrstuhl
habe ich immer einen Schreck gekriegt.
Da gibt es ja immer eigentlich nur vor der Tür, beim Fahrstuhl. Man steht immer vor.
Ich dann hinter.
Nee, sie standen vor, sie waren nur drin, verstehen Sie? Aber sie standen auch davor.
Ja.
Okay.
Gut, dann standen beide dahinter.
Ja, mein neuer Film heißt übrigens Umzug.
Ja.
Umzug 3237, neue Folge.
Aha. Gefühlt?
Gefühlt, ja. Ich ziehe in eine kleinere Wohnung. Ich hoffe, dass ich in eine kleinere Wohnung ziehe. Also das ist ja die Wohnung, in die ich ziehen werde, in die ich will. Also, aber das Ding ist, ich muss jetzt mein Tiefkühlfach auftauen. Und ich habe dort Schätze entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe.
Und nu? Schmeißen Sie die Tonne, weil die ist
und,
ja...
Und nu? Natürlich werde ich meinem Nachbarn nicht sagen, wo die Katze ist. Aber ich werde ihm Kirschkonfitüre schenken. Und
Sie haben Kirschkonfitüre eingefroren?
Nein, nur die Kirschen. Und weil ich letztes Jahr so faul war, bestimmt auch 2 Kilo unentsteint.
Ja.
Dabei habe ich aber etwas ganz Neues entdeckt und ich bin stolz auf diese Erfindung.
Jetzt bin ich gespannt, Herr Berger.
Ich trage ja oft auch eine Schürze, während ich in der Küche unterwegs bin. Das liegt nicht nur am...
Oh, ich stelle mir gerade mit dem Hemd da noch eine bunte Schürze dazu vor.
Nee, das ist eins meiner besten T-Shirts.
Ja,
das ist kein Hemd.
Da kriegt man ja Krebs, wenn man sie anguckt im Auge. Augenkrebs.
Ja, aber ich höre da noch eine Distanzierung. Sie sagten Mann. Sie haben dort eine gewisse Entfernung.
Männin auch.
Ja, aber diese...
Ich.
Ja, sagen Sie doch einfach ich, dann sind Sie näher dran.
Ich gucke mir das ja nicht an, ich bin ja nicht lebensmüde. Sie mit einer Schürze und diesem bunten Hemd?
Nein, dieses Shirt trage ich nicht. Im Sommer übrigens ohne T-Shirt, weil es einfach zu warm ist. Es ist eine sehr schöne warme Wohnung.
Ohne T-Shirt, aber mit Schürze zu Hause?
Ja, natürlich.
Ah, alles klar. Ja, logisch.
Arbeitsschutz ist wichtig. Mhm. Worauf wollte ich hinaus? Ich habe diese Kirschen entkernt, während sie noch halb gefroren waren.
Ja.
Und das Tolle daran war und ist, dass sie weniger gespritzt haben.
Wer jetzt, die Bauern oder welche? Die Kirschen?
Die Kirschen. Beim Kern herausholen, verstehen Sie? Die Fliesen und alles um mich herum und auch meine Schürze war kaum benetzt von Kirschtropfen.
Na, haben Sie aber Glück gehabt.
Ja, da war ich auch sehr glücklich drüber. Dachte mir, Mensch, das kann man doch als Erfindung anbringen und auch vielen anderen Hausfrauen empfehlen, wenn sie mal wieder Kirschen entsteigen, vorher einfrieren, spritzt weniger.
Nicht schlecht, Herr Berger, Riesengeschichte, ja?
Ja.
Das heißt, Sie schleppen erstmal alles von Berlin hier aus dem Tiefkühlfach und bungern das hier weiter, ja, oder?
Nein, es wird verkocht.
Kirschparty, wenn ja, Sie Einweihungsparty machen.
Jetzt am Dienstag und Mittwoch kommen die Pflaumen dran. Das sind auch noch ein paar. Ist ein großes Tiefkühlfach, muss man schon sagen.
Sind Sie denn wieder Rostocker in der nächsten Sendung?
Ich glaube, so schnell noch nicht, aber ich habe vor, mich rechtzeitig vor den Wahlen, ich wollte sagen, umbenennen zu lassen, anzumelden.
Aha.
Damit ich als Mecklenburger, wen darf ich denn wählen? Na, die Politiker, die dann in den Landtag ziehen. Ich dachte, das wäre wichtig.
Ach so, ja, aber das ist ja klar, wenn Sie jetzt hierher ziehen, dann müssen Sie sich ja...
Ich bin großer Fan unserer gelebten Demokratie, was auch immer das jetzt heißen mag.
Ach so. Naja.
Herr Berger, was haben Sie denn in Ihrem Tiefkühlfach? Haben Sie überhaupt eins?
Ich habe natürlich, ja. Da ist immer
die
Essen drin.
Immer die Pizza
unterwegs. Aber ich würde sagen, wir machen gleich mal etwas Musik, ja? Und dann kommt das erste Thema. Wollen Sie anfangen heute? Sie haben im letzten Mal ja in der ersten Stunde nicht ein Thema geschafft, weil...
Zwei, doch, ich habe zwei geschafft. Nee,
haben Sie in der ersten Stunde nicht eins geschafft. Nein, haben Sie nicht.
In der ersten, was haben wir denn
weil
in der ersten?
Weil ich dran war.
Sie waren dran, Sie sind immer am...
Ich würde Ihnen den Vortritt lassen heute und so lange machen wir Musik und was hören wir jetzt von Ihnen gleich?
Das ist sicherlich nur eine Falle. Kann man Demenz verhindern? Das ist mein Lieblingsthema heute.
Kann man Demenz verhindern? Dann schauen wir mal. FM Belfast, I don't want to go sleep, Herr Berger. Sind Sie gut aufgewacht heute?
Mittelgut.
Na, irgendwas muss Sie ja bewogen haben, die Gardine mit dem T-Shirt zu verwechseln. Heute Morgen, als Sie sich angekleidet haben.
Herr Berger, das ist mein Superheldenkostüm und es ist nicht witzig, sich darüber lustig zu machen.
Sind Sie die Blumenfee?
Viele Kinder werden schon von den Schulen zurückgewiesen, weil sie mit dem Schlafanzug zur Schule kommen. Aber mit dem Superheldenkostüm darf man noch unterwegs sein.
Darf ich ein Foto von Ihnen machen und das bei Facebook veröffentlichen? Ja, das dürfen wir, ne?
Aber nur, wenn Sie mein Merkel-Lächeln dazu mit aufnehmen.
Gerne doch. Machen wir gleich fertig, ne? Und dann posten wir das und dann lassen wir der Welt teilhaben, sagt man so, ne?
Also im Dummsprechdeutsch sind Sie ganz weit vorne.
Ja, danke.
Übrigens, viele Berliner reden mittlerweile schon so. Also es ist ganz normal, Präpositionen und Artikel gar nicht mehr zu verwenden.
Ne, hab ich doch, ich habe nur falsch.
Ja, Hauptsache Sie sind mittendrin.
Ich wollte Ihnen jetzt die ganze Zeit auch den Vortritt lassen.
Danke und ich will Ihnen auf die Frage auch eine Antwort geben. Ich gehöre zu den Menschen, die gewisse Kleidungsstücke nicht mehr finden. Und ich habe einen Kleiderschrank, der sich übrigens für den Umzug immer wieder gut verwendet. Der ist er ist ganz leicht auseinanderzubauen.
Er verwendet sich für den Umzug.
Also er haut nicht ab. Also viele meiner Freunde haben sich.
Das ist aber auch ganz weit vorne hier mit dem Satz.
Haben sich schon dabei angemeldet mit der Aussage, wenn du umziehst, bin ich nicht da.
Ja, ich habe Rücken, dann habe ich schon gesagt, oder?
Ja, aber es ist die erste Etage, ja.
Ich habe auch in der ersten Etage Rücken, Herr Berger.
Ist ja gut, dass Sie den mitbringen. Also ich wünsche mir, Sie hätten ein bisschen mehr Rückgrat.
Ich könnte so die kleinen Tüten mit nach oben bringen dann.
Viele vergessen ja beim Rückgrat das G zu benutzen. Aber ist egal. Worauf wollte ich hinaus?
Sie Schlauberger, Sie.
Ich habe den Schrank also aufgemacht und ich erinnere mich an Aussagen aus meiner tiefsten Kindheit, die nicht von mir getätigt wurden, sondern von älteren Mitmenschen. Ich habe gar nichts anzuziehen.
Und als Sie Ihren Schrank aufgemacht haben?
Ja, und wieso habe ich das gedacht? weil all meine anderen T-Shirts, die ich habe, so spannend sind an mir, dass ich auf jeden Fall etwas Langwelliges brauche.
Deswegen brauchen Sie diese luftigen Varianten jetzt hier, diese.
Genau, so, so Schlager, Schlabber, so Schlager, Schlabber, Sie wissen schon, so in die Richtung. Mein größtes Problem ist ja immer noch, dass ich Schokolade nicht mehr so attraktiv finde. Ich habe das in mehreren Versuchen über Monate, darf ich jetzt schon sagen, weil ich ja am Anfang gelogen habe, herausgefunden. Und immer wenn die Tafel alle war, war nichts besser oder anders als vorher.
Ihr
und
Thema bitte, Herr Berger.
Ich habe verschiedene Tafeln ausprobiert. Mhm. Verschiedenste Größen, Sorten, Hersteller. Ich will das nochmal, ich habe ein Eigenexperiment ausgeführt. Da gab es ja früher mal einen, der hat sich bei McDonald's ausprobiert und hat danach Leberschäden gehabt.
Oh.
Weil er ein Jahr lang nur McDonald's gegessen hat. Na gut. Also mir ist nichts passiert, außer dass ich neue T-Shirts kaufen muss. Eine andere Nebenwirkung.
Das müssen Sie dringend.
Danke. Ich habe ja auch die positive Form der Demenz. Die, ich meine, das Vergessen als Form der Toleranz. Ihren Aussagen gegenüber.
Ach, kommt noch was?
Nee, ich will am Anfang erstmal das
Kettensatz.
Ich will am Anfang das Positive der Demenz mal hervorstellen.
Ja.
Bewegen Sie sich eigentlich viel,
Herr Berger? Ja, Herr Berger.
Okay. Wie ist es mit Ihrem Bluthochdruck?
Total.
Und Ihr Lebensalter, wo fühlen Sie sich gefühlt?
Auch gut.
Ja, aber auch gut wo?
Immer.
Und Diabetes, haben Sie damit schon mal angefangen?
Keine Ahnung.
Depression, wissen Sie, wie man das buchstabiert?
Groß geschrieben.
Bewegung hatten wir schon, ne?
Ja, Bewegung war schon.
Rauchen, ist Ihnen das ein Begriff?
Das im Auto, ist mir
ja,
bekannt.
Nein?
Ist mir bekannt, ja.
Ist Ihnen bekannt, oh. Ja. Und jetzt geringe Bildung, was?
Das kann ich nicht mitreden.
Ordnen Sie sich selber ein?
Da kann ich nicht mitreden.
Zwischen 1 und 5.
Was ist ein 5?
Ich wollte das eigentlich erst im Schluss sagen.
Ja, so.
Interessant, dass Sie nach der 5 fragen.
Weiter?
Denn wenn ich von der Schulbildung ausgehe und geringe Bildung, ich habe ja extra 1 bis 5, weil Sie ja in einem... Sie sind ja in einem Lebensalter, da hatten Sie ja noch Schulbildung zwischen 1 und 5.
Ich bin in einer Diktatur aufgewachsen, ja.
Ja.
Mhm.
Da sieht man immer noch.
Ja.
Kleines Dickerchen.
Ich mache gleich ein Foto von Ihnen und stelle das mal rein.
So, naja, jetzt, bitte? Ihr Fotoapparat ist so groß wie das Telefon meiner Oma. Mhm. Wenn Sie damit fotografieren wollen, das fällt mir auf, ich werde den Bauch einziehen. Und werde den Spruch meines Großvaters beherzigen.
Ja.
Wie ging denn noch? Bauch rein, Rücken gerade, Brust raus. Aber irgendwie in einer anderen Reihenfolge. Mhm. Brust raus, Rücken gerade oder Rücken raus.
Rücken raus ist gut. Jetzt machen Sie mal.
Jede dritte Alzheimer-Demenz könnte auch in Deutschland auf vermeidbare Risikofaktoren zurückzuführen zu sein.
Oh Gott.
Da ist eins zu viel. Welches zu mag das wohl sein? Das vor dem zu.
Ja.
Ja, welche Faktoren sind das? Was denken Sie, Herr Berger?
Ich glaube, das hat was mit geringer Schulbildung zu tun. Mit Rauchen im Auto.
Zwei, Sie müssen es in der Zahl sein. Sieben, ja. Wir brauchen noch 5.
Ja, Moment, Depressionen, wenn sie groß geschrieben sind.
Ja.
Und wir hatten noch, was war denn noch? Diabetes im Anfangsstadium. ich höre Ihnen zu, Herr Berger.
Es fehlen noch 2.
Ja, die habe ich vergessen.
Na, das eine, das werfen Sie mir auch vor.
Ja.
Also wenn wir uns
geringe Schulbildung hatten wir schon.
Nee, wenn wir uns umarmen, dann stoßen wir mit den
Zehen.
Mit den Bäuchen.
Ach so, zu dick.
Ja, also Übergewicht.
Fresssucht,
und,
ja.
Und dann das, was man immer früher alten Leuten in Filmen gesagt hat. Denk an dein Herz, dein
Blutdruck.
Hochdruck.
Bluthochdruck?
Ja, nicht nur der Blutdruck, sondern der Bluthochdruck wird hier als Faktor beschrieben.
Mhm.
Wenn man diese 7 Dinge, ich sag mal so, bearbeitet, dann kann
geringe
man...
Geringe Bildung?
Ja, wenn man jetzt sich für hohe Bildung einsetzt... Was ja wohl das simpelste Beispiel von gering ist. Also wenn man sich hochbildet, dann heißt es ja nicht, dass man unbedingt klug ist, oder? Ich habe schon intelligente Menschen getroffen, die strunzend dumm sind. Aber da ist man ja nicht davor gefeit. Wer hat das alles rausgefunden? Tobias Luck und Steffi Riedel-Heller vom Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health der Universität Leipzig.
Ja, toll.
Ja. Und jetzt kommt's.
Ist da wirklich auch etwas, was Sinnvolles an diesem, was Sie jetzt machen?
Ja, zum Beispiel ich lese es, ich habe es dir noch gesagt, die 7 Faktoren. Das ist schon mal der Anfang, ja?
Ja. Also alles. Also man muss gegen alles, dann passiert eins nicht. Was ist das denn?
Na, sie verringern ihr Risiko, dement zu werden.
Ja, aber an 7 Fronten gleichzeitig.
Ja, sie können ja,
das ist doch,
fangen sie mit einer Sache an.
Ja.
Welche wäre das?
Ich hab's vergessen. Ist schon soweit.
Ja, ich wollte es nicht sagen. Mm-hmm. Es ist einfach auch zu einfach. Ich könnte Sie jetzt auch fragen, wie Alzheimer mit Vornamen hieße, aber das wäre auch alles viel zu offensichtlich. Ich lese Ihnen einfach mal
Konrad
den Text.
Oder so.
Das wissen Sie auch nicht.
Na?
Alois, in Deutschland scheint die mangelnde körperliche Bewegung den größten Einfluss zu haben, gefolgt vom Rauchen. Luck und Riedel Heller haben ermittelt, dass 217.000 Alzheimer Demenzen, nee, irgendwas fehlt hier.
Ja.
Ja, tatsächlich. Demenzen vermeiden. Ja, irgendwas ist anders. Also wenn sich jeder, der Alzheimer hätte, nur ein bisschen mehr bewegen würde, also hier steht ausreichend, was ja in der Schulbenotung eine 4 ist, dann ließe sich Demenz schon vermeiden.
Toll. Gut.
Aber das ist hier noch prozentual beschrieben. Das ist ein sehr komplizierter Text, den ich
Wollen wir Musik machen, Herr Berger? Das ist das Langweiligste, was Sie je in dieser Sendung gemacht haben.
Das Demenzthema?
Ja,
das ist total wichtig.
Ja, das ist doch irgendwie nicht greifbar. Man muss alles, was es gibt, muss man anders machen, damit man eins nicht kriegt. Dann kriegt man noch 5 andere Sachen deswegen.
Wissen Sie, wenn Sie einfach nur wissen,
ich die muss, Wut zum Beispiel.
Wenn Sie 10.000 Schritte ausüben pro Tag.
Ja.
Und sie verringern damit ihr Demenzrisiko, Demenz zu bekommen.
Ja.
Dann ist doch schon viel erreicht. Übrigens gibt es in...
aber wenn ich trotzdem strunzend doof bin und Sie sagen, wenn ich Allgemeinbildung nicht habe oder Bildung nicht habe, habe ich ja trotzdem nichts gewonnen. Kann ich ja rennen wie blöde.
Ja.
Ja,
stimmt.
Sehen Sie?
Auch wieder wahr.
Deswegen machen Sie ein Fass auf, ein riesengroßes. Das ist ja unglaublich.
Übrigens in den USA gibt es schon eine Uni, die verpflichtet ihre Studenten, einen Tracker am Armband zu halten, ein Verfolgungsarmband jetzt, nicht im Sinne von tuck, tuck, tuck,
ja,
tuck.
Ja, ist also kein landwirtschaftliches Gerät jetzt,
danke,
für alle, die da jetzt mithören.
Und wer weniger als 10.000 Schritte geht, fliegt von der Uni.
Aha, gut.
Ja.
Ja.
Wie denken Sie denn darüber?
Gesunder Geist im gesunden Körper.
Wissen, ja, ich würde mein Armband würde ich Ihnen Ihrer Hand mitgeben.
Guter Berger, also ich erzähle Ihnen nachher etwas über, hören Sie mal zu.
Gar nicht langweilig.
Gute Freunde machen glücklich und gesund. Ja.
Tja, sind wir jetzt mit dabei oder nicht?
M83 oder wie Sie sagen würden, M83, Herr Berger, Midnight City. Wir sind mitten im Tanz, hier 15:42 und insgesamt 47 Sekunden. Gucken wir mal, was wir noch für unwitzige Themen haben wir jetzt hier. Freunde machen glücklich und gesund. Wollen wir das machen, Herr Berger? Interessiert Sie das vielleicht?
Es könnte mitunter vorkommen.
Ja,
die Frage ist, ob man sich dann noch an die Freunde erinnern kann.
Ja, es kann ja sein, dass man so gute Freunde hat, dass die so gute Freunde sind, dass die einen nicht gesund machen. Oder also, krank.
Wenn Sie damit jetzt den Alkoholkonsum meinen,
zum Beispiel,
dann kann man das ja auch gar nicht wahrnehmen, ja, wahrscheinlich, wenn man so tief drin steckt.
Freundschaft so doll feiert und Freunde tun nicht nur der Psyche gut, sondern auch dem Körper, Herr Berger. Da gucke ich Sie schon wieder an und denke, ja, vor allem.
Ich habe falsche Freunde oder was?
Ja, weiß ich nicht.
Herr Berger, das habe ich mir ja selbst ausgesucht.
Und hier mit Ihrem Gewölbekörper, na gut. Vor
Kathedralenkörper,
ja,
bitte.
Vor allem, Cathedral. Schöner Spitzname für Sie, Casey. Ja, vor allem am Anfang und am Ende des Lebens lohnt es sich, viele Freundschaften zu haben. Denn es fördert die Gesundheit. Das Ganze schreibt Fanny Rimenes. Fanny Rimenes ist Wissenschaftsredakteurin in der Welt, in diese Zeitung. Ja, ja, Wissenschaftsredakteurin. Nichts zu tun gehabt und jetzt macht sie hier so, schreibt sie was über Krankheitsrisiken. Ja.
Wenn jetzt eine Frau zu gewissen Anlässen geht, also sie hat halt gewisse Freunde und muss immer wieder zu gewissen Anlässen und schminkt sich für diese Anlässe so sehr, dass sie auch Lippenstift benutzt, dann ist eine durchschnittliche Frau ungefähr 5 Kilo Lippenstift in ihrem Leben.
Ja.
Verstehen Sie, der Lippenstift, der verschwindet.
Den isst sie nicht, aber den verbraucht sie.
Herr Berger, der verschwindet doch nicht. Was auf der Lippe ist, wird auch weggenascht.
Ja, ne?
Und dann schminkt sie ja öfter nochmal nach, verstehen Sie?
Ja, ja.
Das bleibt ja nicht nur auf den Gläsern.
Habe ich auch gelesen, 5 Kilo, ne? Oder 4,7 im Leben einer Frau?
Naja, man kann schon aufrunden. Viele Frauen schminken sich gar nicht mehr, sondern sind natural.
Wie?
Natural.
Wie?
Natural.
Ach so.
Dafür gibt es auch noch andere Namen.
Ja, natürlich zum Beispiel.
Ja, jetzt wo Sie es sagen.
Aber?
Weiß ich nicht. Ich habe in Fachmagazin geblättert, die nicht meine sind, aber die dort lagen.
Mhm.
Ich dachte mir, guck doch mal rein.
Wo denn? Im Zug?
Nein, Zahnarzt. Das ist ja mein neues Hobby.
Mhm. Sind immer noch nicht fertig mit Ihrer Wurzelbehandlung?
Das dauert noch, ich sag's Ihnen. Und das Schlimmste daran ist, ich glaube, dass das Einfluss hat auf meinen Schokoladenkonsum. Ich esse etwas und es schmeckt nicht. Es schmeckt nach Arzt.
Mhm.
Das ist doch schlimm. Warum gibt's nicht so Reinigungsmittel, die Vanillearoma haben oder Zitronenmelisse oder irgendwas, was man denkt, ja, Mensch, ganz nett eigentlich.
Und dann würden Sie es essen, Reinigungsmittel?
Ich habe doch jetzt Reinigungsmittel. Ich habe jetzt Chloraroma in meinem Gaumen.
Ja, ja,
ist
ja.
Das schön?
Total.
Bin ich Bademeister?
Lieber ein paar gute Freunde als viele, auf die man nicht unbedingt zählen kann. Das sagen Menschen gerne, wenn sie nicht so viele Freunde haben wie andere. Manchmal klingt es entschuldigend, oft ist es ernst gemeint, Qualität vor Quantität, Herr Berger.
Beim Umzug?
Wir beide hier jeden Sonntag, ja?
Beim Umzug, da werde ich sehen, wie viele Freunde ich habe.
Ich halte sie aus, trotz dieses, ich kann sie gar nicht angucken, das Shirt, das schreit mich so an. Das
haben Sie keine Sonnenbrille? Er hat eine Sonnenbrille, Wahnsinn. Es ist kaum Frühling und Herr Berger setzt sich die Sonnenbrille.
Ja.
Das ist übrigens eine Sonnenbrille, die keine richtige Sonnenbrille ist. Ich kann nämlich Ihre Augen erkennen.
Ja, das ist ja richtig. Genau, bei der richtigen Sonnenbrille kann man die Augen nicht sehen, nicht, Herr Berger?
Eigentlich kann man nicht durchgucken und Sie sehen irgendwie so froschig aus mit dieser Brille.
Ja.
So wie ein vorlauter Frosch.
Ja. Aber ich sehe Sie jetzt nicht mehr so gut, das ist gut. Und irgendeinen Vorteil muss das haben. Aber ja, irgendwie habe ich sie heute gar nicht lieb hier. Und wenn ich mir das angucke mit diesem Artikel hier, Freunde verlängern das Leben, dann könnte ich mir gar nicht, kann ich mal ehrlich gesagt, auch was anderes vorstellen.
Ja.
Ja, da brauchen Sie gar keine Angst haben jetzt. Ich nehme Ihnen Ihr T-Shirt nicht weg. Also nur kommt es leider bei Freundschaften doch auf die Menge an. Zumindest wenn man die Wissenschaft fragt. US-Forscher um Young Claire Young, oh schön, von der University of North Carolina jedenfalls haben jetzt eine Langzeituntersuchung veröffentlicht, die genau das zeigt. Vor allem am Anfang und am Ende des Lebens lohnt es sich, viele gute Freunde zu haben. Ja, dann ist man nämlich gesünder. Sie untersuchten anhand von 4 für die Bevölkerung repräsentativen Langzeitstudien, wie sich soziale Beziehungen über das gesamte Leben auf die Gesundheit auswirkten. Die Daten zeigten Folgendes. Zwischen dem körperlichen Wohlbefinden und der Größe des Freundeskreises gab es einen direkten, messbaren Zusammenhang. Wie viele Freunde haben Sie, Herr Berger?
Weiß ich nicht.
Machen Sie mal die Fingerchen hier so 1, 2,
meinen Sie bei Facebook oder meinen Sie?
Na, ja, wenn das alles Ihre Freunde sind.
Herr Berger, wo fand eigentlich diese Umfrage statt?
In den USA.
Ja, aber die USA, die ernähren sich doch fast genauso ungesund wie die Mecklenburger, also die Hobby-Schweden.
Das hat doch jetzt nichts mit Ernährung zu tun.
Doch.
Das hat was mit Freundschaften zu tun, Herr Berger.
Ich habe letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ich habe eine Alkoholpause gemacht von 4,5 Monaten. Es war lang. Warum 4,5? Weil Silvester genau dann der Stichtag war und ich dachte bis Ende des Jahres. Und ich habe gemerkt, dass ich einige Menschen nur mit Alkohol ertrage.
Hatten Sie weniger Freunde dann?
Nee.
Automatisch, natürlich, wenn Sie die nicht ertragen.
Naja, ich war trotzdem dabei. Und das Ding war, das war, was viel schlimmer war, alles hatte mit Alkohol zu tun. Jede Aktion, jedes gesellschaftliche Zusammentun.
Ist das so bei Ihnen?
Ja.
Was haben Sie, die falschen Freunde?
Ja, nee, es gibt ja auch Lebensmittel, die können Spuren von Alkohol enthalten. Zum Beispiel die Weinbrandbohnen.
Ja, ich glaube, dass die aber auch extra da so ein Kandidat sind, der sagt, oh, nehme ich mal mit.
Ne? Oder die Rumrosinen. Wissen Sie, wie viel Alkohol da drin
sein kann? Rumkugeln.
Oh ja, das wusste ich gar nicht.
Nee, das wusste ich natürlich nicht. Sie als Konditor gelernter haben Sie nicht gewusst.
Auch die Milchschnitte.
Hat man die wieder reingelegt,
ich hinterrücks. Ich habe alte Artikel gelesen, ja, wo sich Muttis
aufregen. In der Milchschnitte ist Schnaps drin?
Ist Alkohol drin,
was?
Ja.
Wieso?
Angeblich, das vermuten die Muttis, so Verschwörungstheorie-mäßig, damit die Kinder süchtig werden und auch
dann
einen Trichter
später
gebraucht
den Schnaps
werden.
Trinken gleich.
Nein, nicht die später den Schnaps. Sie sollen weiter nach dieser Milchschnitte verlangen.
Also.
Aber das deutsche Lebensmittelrecht sagt, alles unter 1% muss ich nicht erwähnen. Also alles, was unter einem Prozent ist. Ich will jetzt auch nicht weitere Wörter hier weglassen, obwohl ich schon nahe dran bin.
Je mehr Freunde etwa ein Jugendlicher hatte, desto geringer war sein Risiko, in nächster Zeit zu erkranken. Die Wissenschaftler um Yang, ist der Name, ne? Das kann man jetzt nicht, ne? Die Wissenschaftler um Yang.
Ich glaub's ihnen sofort.
Sprechen etwas trocken von einer dosisabhängigen Beziehung zwischen der Anzahl der Freundschaften und der Gesundheit. Gemeint ist, mehr bringt tatsächlich mehr. Jeder Freund erhöht demnach die Wahrscheinlichkeit für gesundheitliche Vorteile und verringert das Risiko für Nachteile. Etwa Übergewicht, Bluthochdruck und Entzündung. Da haben wir es wieder. Fast die sieben, die sie vorhin, ja? Mehr Freundschaften, weniger Demenz.
Ja.
Ah ja, da haben wir eine Brücke geschlagen zu diesem unsinnigen Thema, das wir vorhin hatten.
Das war gar nicht unsinnig. Wir haben jetzt einen achten Punkt gefunden. Wir können den Welchen Wissenschaftlern denn? Nach Leipzig.
Freundschaften.
Ja, Freundschaften ist auch ein wichtiger Punkt gegen Demenz.
Ja, dann schreiben Sie gleich mal eine Mail an die Wissenschaftler in Leipzig. Wir haben noch was gefunden. Ja?
Genau. Wir haben investigativ ermittelt.
Großer Freundeskreis sorgt für weniger Übergewicht.
Das auch noch.
Naja, das hatten wir ja gerade. Haben Sie nicht zugehört. So reduziert ein großer Freundeskreis bei Teenagern das Risiko für Übergewicht um die Hälfte, während das Risiko für Entzündungen steigt. Was? Wenn Sie nur weniger Freunde haben. Ach so. Haben Sie verstanden?
Ja, lesen Sie den letzten Satz nochmal.
Das macht natürlich wieder Sinn. Also es ist ein schöner Satz wieder, wenn man den letzten Teil mitliest. Ich lese einfach weiter. Das haben alle verstanden. Basierend auf diesen Ergebnissen ist es enorm wichtig, Jugendliche und junge Erwachsene dazu ermutigen, viele soziale Beziehungen einzugehen und ihre sozialen Fähigkeiten im Umgang mit anderen zu erweitern, sagt Kathleen Harris, die an der Studie beteiligt war.
Herr Berger, ich hab da eine Vermutung. Ich glaube, dass Sie, weil Sie doch mehr Übergewicht bekommen haben, als ich gedacht habe.
Was soll das denn jetzt?
Habe ich eine Idee für Sie, wie Sie mehr...
Ich habe Freunde, Herr Berger.
Aber Sie brauchen mehr Freunde. Sie brauchen viel,
ja gar nicht.
Viel mehr Freunde,
die
sie,
alle,
die sie alle, wenn der Sommer kommt, ins Wasser zurückziehen.
Sie müssen nicht bloß, weil ich ihr T-Shirt wieder disse, sich irgendwas aus den Fingern saugen, was es nicht gibt.
Es fällt mir auch echt schwer, sie zu dissen, weil das fast gar nicht funktioniert. Aber ich habe eine andere Idee für Sie, wie Sie mehr Freunde gewinnen können. Ich ziehe doch bald um.
Und dann soll ich Ihnen helfen.
Nee, Sie sollen nicht mir helfen, Sie sollen sich helfen. Sie laden Freunde ein und helfen beim, die denn beim Umzug helfen. Verstehen Sie?
Ja,
das ist dann ganz schnell erledigt. Das ist doch eine super Sache. Übrigens, meinen letzten Umzug habe ich so erlebt, als ich von Rostock nach München zog. Da hat einer der Umzugshelfer einfach wildfremde Leute angequatscht, die auf der Straße waren.
Und?
Ja, eine Person kannte er aus dieser Gruppe, aber auch nur flüchtig. Und hat gesagt, hey, wollt ihr mal kurz helfen? Und auf einmal waren 10 fremde Leute in meiner Wohnung und haben die Wohnung innerhalb von einer Viertelstunde ausgeräumt.
Hat was gefehlt, wollte ich gerade sagen? Es war alles weg.
Nee, es war alles da. Das Problem am Ende des Transporters war, natürlich war das Auto zu klein. Und es war eine Entweder-Oder-Frage damals bei diesem Umzug. Kommen die Pflanzen mit oder der Fernseher nach München? Und da gab es eine Antwort eines Umzugshelfers, den Sie auch kennen, und der meinte dann zu mir, aber Tim, nimm doch den Fernseher mit, dann kannst du die Pflanzen im Fernseher angucken. Habe ich natürlich nicht gemacht, der Fernseher blieb zu Hause und seitdem haben wir keinen Fernseher mehr.
Traurig.
Ja, wirklich, echt traurig.
Wetter.
Kann man eigentlich etwas vermissen, was man vorher nicht gekannt hat? Also es gibt Dinge, die ich vermisse, obwohl ich sie nicht, also kaum. Also die Kiwi zum Beispiel. Die Kiwi kannte ich bis zum Zusammenbruch der DDR nicht. Danach bin ich ihr begegnet und ich empfand es als Frucht, die wahrscheinlich ausgedacht und erfunden wurde. Die Kiwi wird jetzt übrigens abgelöst durch die Kaki. Warum wird die Kaki abgelöst? Ja, das ist wie mit der Amsel, Drossel, Fink und dem Star. Da ist ja der Star, an den können wir uns alle noch erinnern. Aber was ist mit dem Fink? Der ist davor, also vor dem Und, aber was nach dem Und ist, ist das, was hängen bleibt. Das ist die Frage, warum, wo ist der Fink hin? Da viele werden sagen, ja, was ist mit der Lerche? Die Lerche höre ich morgens auch nicht mehr, wenn ich zur Arbeit gehe. wer geht noch zur Arbeit? Und so ist das ein Hin und Her, dass man sich schon fragen kann, da sollte man ein Buch drüber schreiben oder ein Buch führen zumindest, ein Buchfink. Niemand weiß, wie der aussieht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Aber zurück zu Kiwi, ich weiß ganz genau, wie die aussieht. Ich musste erst nach jahrelangem Training lernen, wie man eine Kiwi wirklich richtig gut schält. Das Problematische an dem Kiwi-Essen ist ja, dass sie meistens unreif gegessen wird. Bei Bananen wissen wir, wie sie schmecken sollen, wenn sie reif sind. Es gibt ja auch da die Verächter, also damit meine ich die Braunfleckenverächter, also eine Banane, die nicht schlecht ist. Also wenn Milch nicht schlecht ist, dann wissen wir, es ist kurz davor. Aber wenn eine Banane nicht schlecht ist, also wenn was nicht schlecht ist, sowieso nicht. Aber wenn die Flecken hat, dann ist sie ja erst richtig süß. Und wie ist es bei der Kiwi? Und wenn schon genug darum rumgerückt und daran herumgedrückt haben, dann ist aus und vorbei. Also eine Reife ist egal. Wir sollten auf jeden Fall einen Kassenbuchfink führen und dort die Ein- und die Ausgaben verrechnen und schauen, was denn nun übrig bleibt. Und übrig bleibt die andere Erinnerung, der Zuckerwürfel, den wir brauchen für die Kiwi, weil die Kiwi ja so sauer ist. Den gibt es hier auch kaum noch. Also Zuckerwürfel kenne ich nur noch in Büros, aber zu Hause nicht mehr. Vor allen Dingen gab es ja auch noch diese Dings da, diese kleine Spange, mit der man den Zuckerwürfel genommen hat. Und die Würfel hatten alle verschiedene Formen und sie waren lustig verpackt. Und Menschen aus der älteren Generation haben diese Zuckerwürfel mitgenommen, um die dann zu Hause weiter zu benutzen. Also wenn es die Zuckerwürfel in der Mitropa oder im Café oder sonst wo gab, die waren ja eingepackt, wurden die zu Hause weiterverwendet. Und so eine Antiquität habe ich auch wiederentdeckt. In einem uralten, also ich war bei alten Leuten, da gab es altes Geschirr, alte Möbel, alles war alt dort. Und dann mache ich die Zuckerdose auf und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich glaube, der Zuckerwürfel ist aus der napoleonischen Zeit. Also noch neben dem Zuckerhut quasi auch noch entstanden. Das ist so ein kleiner Seitenarm, der da entwickelt wurde. Aber wie zirkuliert das eigentlich, wenn etwas nicht sich nicht bewegt, sondern da bleibt? Also es wird immer rein und wieder raus. Also auf den Tisch und wieder in den Schrank hinein. Also das ist so ein Blutzuckerwürfel, der nur von außen betrachtet werden kann. Und vor allen Dingen das Plumpsgeräusch findet nur im Kopf statt. Also niemand nimmt sich mehr diesen Zucker, weil es einfach schon so sehr also es ist so, nur das Papier ist gelb, aber die Schrift ist noch so sehr eng geblieben, dass ich mich schon frage, wenn ich zu wenig Zucker genommen habe, und eindeutig habe ich heute zu wenig Zucker genommen, sonst wäre ich ja niemals auf die Idee gekommen, dieses Thema Demenz auf den Tisch zu werfen und mich zu fragen, wann sind eigentlich die Wahlen? Wir haben einen Hörer bekommen, der hier anrief und hat gesagt, am 4. Am 4. September sind die Wahlen, dafür bin ich sehr dankbar. Also ich glaube, ich brauche etwas, und zwar eine Spende für ein ganz gewisses Organ, und zwar eine Denkorganspende. Aber bitte mit Bikepackzettel, sonst bin ich so verunsichert, dass ich nicht weiß, ob ich das Gehirn wirklich dann auch anwenden kann. Am Montag und am Dienstag ist das Wetter fast so ähnlich wie heute, nur mit mehr, also weniger Sonne, sondern mehr ohne Durchsicht. Das war das Wetter.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 7.2. um 16.04 Uhr und insgesamt 3 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und
Schönheit und Gesundheit.
Mit Bundesberger Tim
und Bundesberger Frank.
Auf 90,2.
Und im Internet auf
loro.de.
Der Tanzsee mit Berger.
Herr Berger, zweite Stunde haben wir jetzt. Auf jeden Fall Tiere streicheln Menschen nachher.
Ich will mit Ihnen darüber reden, dass Stress und Unordnung Appetit auf Kekse machen.
Wir haben noch das Thema, warum den netten Männern immer die Frauen weglaufen.
Und es gibt ein Phänomen des genervten Aussehens.
Des genervten Aussehens, auch Herr Berger.
Das habe ich heute erzeugt, oder?
Das ist, da spielen Sie mir so in die Karten, das glauben Sie gar nicht.
And the summer was great.
Zugvögel, T.S. Ullmann, 16.10 Uhr und insgesamt 57 Sekunden. Wir sind mit Tanztee, Herr Berger. Sie hat noch irgendwas gesagt von, oh, jetzt klappt mir der Stuhl nach hinten weg. Haben Sie dran gesägt gerade?
Nee, das hat einfach mit Ihrem Körperbau zu tun.
Ja, mein Körper, meine Kathedrale.
Jetzt sind Sie auch schon dabei. Finde ich gut, dass Sie sagen, Ihr Körper ist ein Tempel.
Ich mache mich lustig über Sie, aber okay.
Das ist Ihnen aber jetzt nicht gelungen.
Nein?
Nee, überhaupt nicht.
Oh, aber Sie haben da irgendwas noch gesagt, irgendeine Einladung, so einen Volley-Schuss, den ich noch verwandeln musste mit... Ach, ich hab's vergessen, Herr Berger.
Ja, weil Sie auch
langsam...
Wir reden
über nette Männer und Frauen, die den netten Männern weglaufen.
Wäre vielleicht interessant.
Ja, finden Sie? Ist es besser, als
Demenz
mit 7 auf einen Streich tot kriegen zu wollen?
Wenn Ihnen nicht einfällt, was
Ihr
Sie
Thema,
sagen...
Ihr Thema, was Sie da zu Anfang hatten, was so ein bisschen langweilig war, dass ein Hörer irgendwie gepostet hat, nun fang doch mal an, Musik zu spielen.
Ich finde interessant, wie leicht Sie doch zu beeinflussen sind von Hörermeinungen.
Ja.
Ich lasse mir ja gar nicht reinreden.
Ja, Sie sind ja so von Sternbild, sind Sie ja Dickkopf, ne? So ein bisschen.
Ich betrachte Sie übrigens auch als Hörer. Also ich lasse mich auch
weil
von
Weil ich
Ihnen
der
nicht.
Erste bin, der das hört, was Sie sagen, weil ich die Kopfhörer aufhab.
Genau.
Ja, genau.
Wenn Sie nicht mal wissen, was Sie eben sagen wollten und sich versuchen zu erinnern, dann ist dieses Thema Demenz.
Ja, aber ich muss doch nicht wissen, was ich sagen will.
Hochbrisant.
Ja, gut.
Sie werden aber zukünftig alt sein.
Ja.
Und dieses Thema ist für viele Menschen in der Bevölkerung.
Können Sie mir mal kurz aus der Hand lesen, weil das klingt ja so, als wenn Sie richtig in die Zukunft gucken können. Sie haben eben gesagt, zukünftig werde ich alt sein.
Ja, morgen sind Sie schon älter.
Als heute.
Richtig.
Gefühlt, sowieso auch als gestern.
Mir fällt ja immer nur auf, also wenn wir die Anmoderation für die Literatursendung vollführen, fällt mir auf, wie alt ich bin. Und Sie vor allem.
Sagen Sie das immer zu Anfang in der Sendung?
Nein.
Am Mikrofon Tim Berger, alt. 76 geboren.
76, 75, wer weiß das schon.
Ach, das weiß doch keiner.
Ich glaube, es ist in den 80ern.
Ja, Herr Berger, ich mache schnell mal ein Foto von Ihnen.
Warte,
ja.
Ich wollte auch den Bauch einziehen.
Schon passiert? Ach, das ist ja schwarz. Also da an der Stelle, wo Ihr Bauch ist, ist es ja schwarz, ja?
Ja, so besser.
Das ist ja da, oh, das sieht wirklich schlank aus. Also das, Sie können das tragen, so schwarz um den Bauch herum.
Danke.
Ich werde das gleich posten, ich kann es nur nicht gleichzeitig hier, ich muss erstmal den...
Da weiß man doch, wozu man Freunde hat.
Ja. Wer immer zuvorkommt und gefällig ist, wirkt auf potenzielle Partner nicht attraktiv, er investiert zu viel, ist zu verfügbar, belohnt Respektlosigkeit und lässt der Hoffnung keine Chance. Aber auch überlegt, lässt der Hoffnung keine Chance, damit ist gemeint, es kann gar nicht gehofft werden. Das ist damit gemeint. Also man hat keine Hoffnung mehr, es ist damit nicht gemeint, sondern... Es kommt gar nicht dazu, dass man hoffen kann. Herr Berger,
ganz ehrlich,
können Sie mir folgen?
Nee. Das müssen Sie mir nochmal anhand eines Beispiels erklären.
Ein Beispiel ist, wenn man es nicht zur Hoffnung kommen lässt,
ja,
dann kommt man gar nicht dazu zu hoffen. Ist ein Unterschied.
Nee, man kann immer noch.
Also Hoffnung kann man haben, ja, und man kann dann keine Hoffnung haben. Aber wenn man gar keine Hoffnung erst haben darf, weil alles sowieso klar ist, jetzt... Habe ich Sie verwirrt, Herr Berger?
Ja,
Sie sehen aus.
Ich hab gestern oder vorgestern, ich weiß nicht, Dada ist irgendwie 100 Jahre alt geworden und ich habe im Radio einen Beitrag gehört über Dada.
Ja.
Und glauben Sie mir, diese Menschen haben in diesem Interview, in diesem ganzen Text 1000 Mal Dada gesagt.
Ja.
Ich bin da schon ganz durcheinander geworden, nur durch dieses Dada.
Deswegen sind Sie durcheinander geworden?
Nein. Ja, deswegen. Das
deswegen
ist der Grund.
Auch, ja.
Wieso deswegen auch? Wieso füllen Sie da einen auch hinein?
Ich mache einfach weiter. Nette
Herr
Männer.
Herr Berger, erklären Sie mir doch das jetzt mal mit der Hoffnung.
Mit der Hoffnung, also passen Sie mal auf, Herr Berger, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich hoffe, dass der Zug kommt, ja,
ja.
Dann haben Sie Hoffnung.
Ja, dann glaube ich an die Deutsche Bahn. Das ist ja auch sowas mit Glaube noch.
Aber wenn der Zug sowieso immer kommt und Sie wissen, dass der immer kommt, dann können Sie gar keine Hoffnung haben, weil Sie genau wissen, der kommt sowieso. Da brauche ich gar nicht hoffen. Verstehst du? Also man
wenn
lässt die Hoffnung gar nicht zu. Und wenn, jetzt kommt's mit dem netten Mann, ja, und der netten und der Frau. Oder umgekehrt. Also, es wird keine Hoffnung zugelassen, heißt, ja, naja, der ist sowieso verfügbar. Also die Frau braucht nicht hoffen, ja, dass sie ihn kriegt, weil der steht vor der Tür und ist da. Verstehen Sie?
Außer der Zug
immer.
Ist ausgefallen.
Ja, jetzt sind Sie wieder beim Zug. Okay, aber Sie haben es jetzt verstanden. Nette Männer und natürlich auch nette Frauen stoßen in Liebesangelegenheiten oft auf ein wiederkehrendes Problem. Sie haben das Gefühl, alles richtig zu machen und trotzdem will es nicht klappen mit einer Beziehung. Sie kommen pünktlich, machen Geschenke, sind verbindlich und aufmerksam. Aber es klappt nicht. Und dennoch geht der Angebetete dann mit dem Typen von nebenan weg, also die oder der, ist egal, ja, der nie zurückruft und der tolle Mann mit der selbstzentrierten, was? Was sind die selbstzentrierte Diva?
Klingt wie eine Religion.
Ah, und der tolle Mann mit der selbstzentrierten Diva, die immer zu spät kommt. Ne? Also wir wollen ja Hoffnung, wir wollen ja hoffen im Leben. Ne? Wir wollen immer das, was nicht vor der Tür steht, sondern wir wollen hoffen.
Also in Ihrer Hoffnung klingt noch ein wenig Sehnsucht.
In meiner Sehnsucht klingt noch ein wenig Hoffnung, meinen Sie?
Naja, es kann auch Duft sein. Wenn man,
oder umgekehrt.
Es gibt ja Hoffnungen, die riechen so stark, ja? dass man schon denkt, das könnte schon Gestank werden.
Meinen Sie, die Hoffnung riecht?
Ja, denke ich schon. Besonders, wenn es sich um den Bahnhofsverkehr handelt. Ich habe noch eine Idee. Eine religiös fundamental neu verändernde Weltsicht.
Oh. Soll ich schnell hier einen Tusch machen? Was kommt denn jetzt?
Nee, ich will bei Ihnen Hoffnung erzeugen.
Hoffnung? Worauf?
Na, das, was ich angekündigt habe, auch wirklich erzählen werde.
Ach so.
Um Sie dann zu enttäuschen.
Ja.
Damit, verstehen Sie, damit unsere Beziehung weiterläuft.
Eigentlich suche ich jetzt hier den Button, der heiße Luft machen kann gleich. Der macht, pff, wenn Sie fertig sind. Ja, machen Sie mal.
Wenn ich jetzt immer wieder die Hoffnung habe, dass der Zug da ist.
Ja.
Und der Zug kommt auch. Und ich steige in den Zug ein.
Ja.
Dann glaube ich ja auch irgendwann, dass der Zug kommt.
Ja.
Und jetzt kommt's. Das ist jetzt ein ganz kurzer Quantensprung.
Ja.
Ich glaube, verstehen Sie? Das ist ja schon der Beginn einer Religion.
Der, gut, der ich mach Zug weiter. Den heiße Luftbutton, der kommt jetzt gleich noch.
Aber Herr ja? Berger, wenn man jetzt eine ständige Wundererfüllung hat.
Eine Wundererfüllung?
Ja, also der
ich weiß ja nicht, ob das jetzt so schlau ist mit der Deutschen Bahn.
Ja, wir
als
brauchen,
Thema. Oder ja, als Beispiel.
Ja, man bräuchte noch so einen Papst, der die ständigen Wunder beglaubigt.
Ja.
Das ist ja der und seine, er hat ja so eine Konfusion, wie heißt das, Kommission, so eine Bildungsangelegenheitskommission.
So, ich fahre jetzt einfach dazwischen, Herr Berger, da kommt nichts mehr. Also passen Sie auf, haben Sie das jetzt verstanden? Also trotzdem geht der Mann jetzt mit der selbstzentrierten Diva, wo auch immer ich nicht weiß, was das ist, und die auch immer zu spät kommt, die will er lieber haben. Ja?
Das heißt also, jeder Bahnhof ist eine Kirche.
Ja, was auf den ersten Blick unverständlich scheint, lässt sich mit ein paar psychologischen Prinzipien recht gut erklären. Ich hoffe, Herr Berger, Sie fahren jetzt in meine Richtung und versuchen jetzt nicht abzubiegen absichtlich, weil es könnte vielleicht interessant sein.
Na gut.
Ich bin ja mal gespannt. Also, so investieren zu nette Menschen früh und viel in die Beziehung. Zeit, Geld, Aufmerksamkeit. Aus vielen Studien ist bekannt, dass Investieren psychologisch vor allem einen Effekt hat. Es führt dazu, den Wert der Sache oder des Menschen, in den investiert wird, höher einzustufen. Ja?
Damit erniedrige ich mich ja.
Richtig. Der investiert, ne, macht den, in den er investiert, den eine Stufe höher, weil sonst würde er ja nicht investieren.
Es ist ja auch sowieso kompliziert.
Psychologisch.
Ich
ne?
muss mich ja auch
gesehen.
Ja, ich muss mich ja auch psychologisch gesehen steigern können. Wenn Sie jetzt schon ganz oben anfangen und
ja?
Sie haben jetzt irgendeinen Blumenstrauß geschenkt, verstehen Sie?
Ja.
Da haben Sie ja schon eigentlich das oberste Level erreicht.
Ja, mit Abstand. Drüber kommt nichts mehr.
Vielleicht noch was Selbstgebasteltes.
Ja.
Mit Liebe gemacht. Vielleicht.
Wo kommen Sie denn her jetzt?
Kirschkonfitüre mit einer leichten Ingwernote. Die habe ich übrigens gekocht, weil Ingwer noch übrig war.
Ich freue mich übrigens schon, das Bild gleich von Ihnen zu posten bei Facebook. Nun kommt, ja, gleich, ich höre weiter zu. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen, sonst ruft der eine gleich wieder an und sagt, wir reden zu viel, da muss Musik gemacht werden.
Was haben Sie denn mit diesem Hörer?
Ja, der eine, der uns zuhört, wirklich.
Meinen Sie Judas oder was?
Weiß ich doch nicht.
Judas informiert uns nur über die Wahlung.
Über die was?
Über die,
So, ja. Haben Sie es verstanden?
Und nein.
Zwar umso stärker, je mehr man investiert hat. Ja, verstehen Sie? Derjenige, der mehr für eine Beziehung tut, der mehr gibt und mehr zahlt, verliebt und bindet sich auch stärker. Für den anderen dagegen gilt das nicht. Viele Gefälligkeiten und Geschenke bedrängen eher. Sehen Sie, Herr Berger, nicht so viel investieren ist besser.
Also einfach mal einen Haufen vor die Tür.
Ein Haufen?
Na, statt jetzt, verstehen Sie schon, die biologische Umwandlung des Sträußchen, also jetzt im ernährungstechnischen Sinne umgewandelt.
Gut, Herr Berger, da ist es jetzt auch Zeit, Musik zu machen. Ich weiß nicht, wo es jetzt wieder hingeht mit Ihnen im Kopf.
Nur zum Düngemittel.
Ja, jetzt kratzen Sie sich nicht da an der Blume da am Arm.
Ja, weil die Blume, der hat's gejuckt.
Unterm Arm, also Herr Berger, überall Blumen haben Sie. Ich muss das posten
das ist
jetzt hier, das
Anna,
Foto.
Anna Blume ist das hier.
The Night Starts Here, Stars, um 16.21 Uhr. Naja, kommen auch noch tierisch reiche Menschen, aber dieses Thema mit den Investieren und den Netten und den, ne, das machen wir noch zu Ende.
Das bahnen wir noch aus. The the missing stone in the graveyard.
Pearl Jam, Jeremy, 16.29 Uhr und insgesamt 37 Sekunden. Tiere streicheln muss noch ein bisschen, Tiere streicheln Menschen muss noch ein bisschen warten. Wir müssen ja noch den Artikel hier zu Ende machen.
Das klang mehr so wie so ein Anlasser, wie sie einen Motor langsam in Bewegung bekommen.
Ach, wenn ich einen Satz dreimal anfange und ihn dann zu Ende bringe, springe ich gerade selbst an in meinem Kopf.
Genau.
Der Zünde? Und oder der Zünde?
Der Zünde der Kopf.
Ja.
Vielleicht jetzt. Zündelt er auch?
Ja. Ja, das hatten wir ja schon alles vorgelesen hier, ne?
Weiß ich nicht.
Meinen Sie, also wir haben vorhin festgestellt, dass wenn man zu viel investiert, ne, stellt man den anderen auf eine Ebene, die etwas höher ist, als man selber steht. Und das will er gar nicht.
Aber wenn der andere nichts investiert, was denn?
Dann will er nichts. Also, ständige Verfügbarkeit macht unattraktiv, Herr Berger. Tja, also dieses Shirt auch. Ich hab's vergessen, das zu posten.
Ja, die Stunde ist ja noch lang.
Ja, da passiert noch was. Gefährlich ist es außerdem, ständig und bedingungslos verfügbar zu sein. Die unbewusste Annahme, dass Dinge oder Menschen, die schwer zu bekommen sind, besonders wertvoll sind, ist tief im Menschen verwurzelt. Es stimmt also. Wer sich rar macht, erschafft zumindest die Illusion, dass seine Zeit und Präsenz kostbar ist und dass sie nicht an jeden verteilt wird. Ja, mal nicht zurückrufen oder ein Treffen absagen ist zwar durchschaubar und nervig, wirkt aber trotzdem. Okay, also Spielchen machen.
Oder man ist einfach unsozial, verstehen Sie?
Unsozial ist richtig gut, ja.
Das kann ich auch.
Ja. Können Sie?
Klar kann ich das.
Wie denn?
Naja, nicht melden, nicht zum Geburtstag erscheinen, auch gar nicht sagen, warum.
Ja. Und es hat noch einen Effekt. Es zwingt den anderen, sich gedanklich mit den Gründen dafür zu beschäftigen. Und wenn einem jemand ständig im Kopf herumschwirrt, heißt doch das etwas, oder? Heißt doch etwas, oder?
Aha, das ist so. Ja, psychologische Kriegsführung.
Ja.
Das Schwirren, das ein Erzeugnis, was ich produziere durch Nichtvorhandensein.
Ja.
Das ist ja so umgekehrte Physik, verstehen Sie?
Und wer hingegen verliebt und zu nett ist, lässt oft alles für das Objekt der Begierde stehen und liegen. Für seine Zeit und Aufmerksamkeit muss man so gar nichts tun. Ja. Nette Menschen belohnen Respektlosigkeit. Was? Ach, belohnen. Ah, ja, genau. Wenn der andere respektlos ist, das belohnt er dann auch noch. Herr Berger, also nett ist nicht schön. Verstehen Sie nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Und schließlich sind nette Menschen einfach zu nett. Sie belohnen oft ungewollt respektloses Verhalten des Partners und verstärken es dadurch. Verstanden?
Nee, ich brauche ein Beispiel.
Sie belohnen respektloses Verhalten des Partners. Also wenn der Partner respektlos war, dann kriegt er nicht auf die Mütze.
Sondern wird gestreichelt.
Sondern auch nur, ist ja nicht so schlimm.
Ah, vielleicht sollte ich in der Hundeerziehung nochmal einiges überdenken.
Ja, mit Tilly dürfen sie auch nicht zu nett sein.
Ja, sonst erlaubt sie ja sich noch mehr. Aber das Nettsein finde ich ja gut. Also das ist so ein bisschen, ist es jetzt respektlos von meinem Partner, von meinem Hund, wenn der sich jetzt an der Tapete so sehr schuppert, dass die Tapete schon dieselbe Farbe hat wie der Hund?
Ja, oder ist das so?
Ja, ich glaube unser Hund hat als Farbe beige. Das hat mich auch nicht so erfreut, aber sie wird im Sommer wird sie so weißblond, aber im Winter mehr so beige. Und je weiter man zu den Tatzen runterkommt, desto dunkler, also die Abstufungen werden immer tiefer, nicht? Also ins Schattige hinein, würde ich sagen. Oder ist es mehr so ein Zuhausegefühl? Stehen Sie so ein.
Herr Berger, lassen Sie mich das mit dem Netten hier schnell fertig machen. Ja?
Ja.
Also.
Was haben Sie denn? Sie haben was gegen Nettsein?
Sie vergeben zu schnell, also die Netten, und zu oft, sind zu geduldig und wohlwollend und setzen keine klaren Grenzen. Ihre Nettigkeit kommt Ihnen ungewollt selbst in die Quere, denn von jemandem zuvorkommt, behandelt zu werden, der zu allen und immer zuvorkommt ist, ist schließlich nichts Besonderes.
Und auf welcher Seite sehen Sie sich in unserer Partnerschaft?
Ich bin der Nette hier, das hat man ja wohl eindeutig gemerkt, oder?
Aber ich bringe den Kuchen mit.
Ja. Aber warum ziehen Sie sich immer so? Ach, na hören Sie auf. Anziehungskraft ist gleich Unsicherheit plus Hoffnung als Überschrift. Was? Das kriegen wir auch noch
das
raus.
Das sind so mathematische Formeln. Also dieses ganze Thema verfuschelt mich.
Eine Untersuchung des US-Psychologen Paul Eastwick von der Northwestern University zeigt zudem vor allem, warum die allzu offene Hingabe ein Nachteil sein kann. In seiner Dating-Studie empfanden die Probanden jene Partner als besonders anziehend, die ihnen ein klares Signal darüber gaben, ob sie Interesse an weiteren Treffen mit ihnen hatten oder nicht.
Ich muss an Pepe das Stinktier denken.
Ja, Pepe, habe ich auch gerade.
Ja?
Nee.
Mit der Katze?
Nee.
Die sich aus Versehen den Rücken weiß färbt und dann so beliebt ist? Pepe, das stinkt hier.
Ach so.
Oh, mon chérie,
ach so,
wo
ja.
bist du wieder hin? Lauf doch nicht weg. Dann ist es immer, verstehen Sie? Pepe ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel für zuvorkommende.
Und nett.
Ja, absolut.
Die Mischung aus Unsicherheit und Hoffnung ist sehr kraftvoll, so Eastwick.
Wenn er es sagt.
Das könnten wir als Schlusssatz so stehen lassen. Die Mischung aus Unsicherheit und Hoffnung ist sehr kraftvoll. Denn Menschen wollen Unsicherheit möglichst reduzieren. Das lässt die Gedanken um den anderen permanent im Kopf rotieren. Und wohin das führt, ist wohl klar. Punkt. Ja, das lassen wir so stehen. Ich finde, wollen Sie noch was sagen?
Ja, wir brauchen einen Blitzableiter für die Menschen, die weiterhin nett sein wollen. Also beschenkt nicht euren Partner, wäre jetzt meine Empfehlung, von der ich mich sofort distanziere. Nicht, falls wenn das in die Hose geht, nicht, dass wir noch böse Briefe kriegen. Aber ich möchte die distanzierte Wiederholung doch nochmal ausarbeiten, indem ich sage, beschenkt jemand anderen. Also es ist ja ein Wunsch da, nett und freundlich zu sein, vielleicht nicht zu dem oder der Partnerin, sondern dann zu jemand anderem.
Wollen Sie hier irgendwelche Ratschläge geben hier? Was ist denn mit
ja,
Ihnen heute?
Ich dachte, wir könnten das auch mehr ausarbeiten. Der Tanztee, die Ratgebersendung. Herr Berger, wir werden langsam älter.
Ja.
Und wir werden wahrscheinlich demnächst auch mehr über Garten und Ähnliches reden. Der Frühling kommt.
Na,
der Frost ist langsam. Und die
Tomaten. Ziehen sich ja schon Blumen an, Herr Berger.
Ja, und die Tomaten müssen auch langsam.
Ich muss das Bild posten jetzt.
Tomatensamen müssen auch langsam großgezogen werden. Verstehen Sie? Es ist jetzt die Zeit dafür.
Ja, wissen Sie was? Wofür jetzt Zeit ist, Herr Berger?
Alles hat seine Zeit.
Soll ich Ihnen sagen?
Sagen Sie es.
The No-Twist Kong. Und danach Tiere streicheln Menschen.
Tiere streicheln Menschen.
Sven?
Ja?
Frag mich doch mal, wann ich geboren bin.
Gotti, wann bist du denn geboren?
Ich bin 1976 in Ost-Berlin geboren und habe somit den größten Teil meiner Kindheit im warmen Schoß des Sozialismus verbracht. Ich fuhr regelmäßig ins Ferienlager, war Kassierer im Gruppenrat und begeistertes Mitglied der AG Kochen und Backen. Im Jahr 1988 kam es, hervorgerufen durch unseren außerordentlich zielorientierten Geschichts- und Erdkundeunterricht, zu einem bemerkenswerten Missverständnis, welches deutlich zeigt, dass ich mich damals bildungstechnisch auf sehr dünnem Eis bewegt habe. In jedem Jahr nämlich besuchten meine Mutter und ich das Kino Kosmos, welches wohl mit Abstand den besten Monosound im ganzen Land hatte. Dort lief seit kurzem ein Film, von dem alle, die ihn gesehen hatten, meinten, dass er urstfetzt. Und die, die ihn noch nicht gesehen hatten, meinten, dass diejenigen, die ihn gesehen hätten, Urstfetzen. Das versprach einiges. Erwartungsvoll reiten wir uns in die endlose Schlange vor dem Kosmos ein. Ich versuchte anhand der Plakate zu erraten, was wir uns denn jetzt eigentlich überhaupt ansehen würden. Der letzte Film, der hier gezeigt wurde, war offenbar Rosa Luxemburg, ein Drama aus der BRD. Amerikanische Produktion kam, wenn überhaupt, ja erst Jahre nachdem der Rest der Welt sie schon gesehen hatte, in einem ziemlich abgewichsten Zustand in unsere Kinos. Die Vorstellung ging oft verspätet los, da es meist nur eine Kopie des Films gab, die nun von Lichtspielhaus zu Lichtspielhaus weitererreicht wurde. Jedes Kino hatte nur einen Saal. Wortkonstruktionen wie Kino 2 oder Kino 3 existierten nicht. Auch so etwas wie Rosa Luxemburg 2, die Wiedergeburt, wäre damals einfach nicht drin gewesen. Gleich neben dem Rosa Luxemburg-Plakat klebte ein noch größerer Aushang, auf dem in großen Buchstaben E.T. und etwas kleiner darunter der Außerirdische stand. Für mich, für den Fremdsprachen noch Fremdsprachen waren und der laut Lehrplan daran glaubte, dass sich irgendwann alle Menschen unseres Landes Brot, Milch, Klopapier und sogar Katzenzungen kostenlos aus den Konsum-Lebensmittelläden würden nehmen können, natürlich jeder nur so viel, wie er wirklich benötigt, und man das dann Kommunismus nennt, ja, für mich stand einwandfrei fest, dass es sich bei den Buchstaben E und T nur um Initialen handeln konnte und es gab nur ein Lebewesen in meinem Universum, dessen Initialen E und T waren. Ich zählte eins und eins zusammen und schon war klar, dass es sich hierbei nur um den Film Ernst Thälmann, der Außerirdische, handeln konnte. Allerdings war Thälmann überhaupt nicht auf den Plakaten zu erkennen. Nur eine verwachsene, augenscheinlich bulimiekranke Schildkröte mit riesigen Basedor-Augen. und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich unser Teddy jemals hätte so gehen lassen. Irgendwann wurde ich aufgeklärt, dass E.T.IT ausgesprochen wird und es sich dabei um die englische Abkürzung für extraterrestrisch handelte, wobei das Extra hier nicht etwa für zusätzlich oder umsonst stand, sondern vielmehr für außer. Und terrestrisch bedeutete wohl irdisch. Irre. Im Laufe des Films wuchs mir die verwachsene Schildkröte natürlich trotzdem ans Herz, wie sie so guckte und mit dem nackten Finger in alle möglichen Richtungen zeigte. Als man E.T. blass und fast erfroren aus dem Fluss zog und er ja nichts mehr sagte bzw. zeigte, also eigentlich zu überhaupt nichts mehr zu gebrauchen war, fand ich ihn allerdings auch schon wieder ziemlich abstoßend. Am Ende des Films hatte ich dennoch Tränen in den Augen. Mein außerirdischer Freund sollte für immer verschwinden. Klar, er hatte Heimweh und man wollte ihn sezieren, aber wir zwei hätten so viel Spaß haben können und stundenlang Frauenperücken aufsetzen, BMX-Rad fahren, Blutsbruderschaft schließen, offene Wunden mit dem Finger schließen oder einfach nur im Dunkeln leuchten.
Ach Mensch Gotti, das ist ja richtig rührend gewesen. Na Gott sei Dank hast du jetzt einen richtigen Freund, wa?
Wen denn?
Na mich? Wie, da lachst du jetzt? Was soll denn das? Jetzt hör doch mal auf. Das tut mir ja richtig weh.
Das heißt, du hast wirklich die letzten Jahre gedacht, wir wären Freunde?
Ja, was denn sonst? Mann. Ja, ist okay. Dann sind wir halt keine Freunde. Ja. Wisst ihr, ich brauche auch ja keine Freunde. Doof, Mann.
Keine Freunde. Was brauchst du denn noch nicht, Sven?
Ich brauch's nur gefährlich.
Ui, na Sven, das klingt aber ganz schön nach Borderline. Meine Mutti sagt ja mal, bei Gefahr am besten Augen zu und Zunge raus.
Tiere streicheln Menschen
war das hier im Tanztee und Sven Phantom, der eine von den beiden, ist zu sehen am 12. März im Ursprung und Tiere streicheln Menschen wieder in Rostock am 5. Mai. John Butler Trio. John Butler Trio heißen die. Komisch, ne? Für eine englischsprachige Band. Trio. Ist das ein Wort, was man auch außerhalb? Ja, Trio.
Das kommt drauf an, was man nebenbei noch.
Only One heißt der Song. 16:52 haben wir es jetzt gleich in 7 Sekunden, Herr Berger. Wir haben 3 Minuten Zeit für ein kleines, kurzes Thema. Kriegen Sie es hin? Nein.
Ja, natürlich. Also, wieso fragen Sie mich etwas, wenn Sie die Antwort kennen?
Ach so.
Dann ist das eine rhetorische Frage.
Ja.
Das ist so, sind Sie auch für den Weltfrieden?
Ja.
Verstehen Sie? Und damit kann man Sie in eine Ecke drängen, unter Druck setzen.
Ja.
Obwohl
als
Sie vielleicht,
miesen Pazifisten.
Vielleicht, ja. Mhm. Obwohl Sie vielleicht über etwas ganz anderes reden wollen und so werden Sie halt...
So, Herr Berger, 20 Sekunden von Ihrem Thema sind schon weg.
Dann hören Sie doch mal auf.
Wir können auch nur ein bisschen über Ihr T-Shirt reden. Ich habe gerade gepostet bei Facebook.
Und ich habe was darunter geschrieben.
Ach ja, ja, ja.
Ist Ihnen noch gar nicht aufgefallen.
Sie sind so berechenbar.
Ja.
Ja.
Aber ich habe das nicht als ich drunter geschrieben, sondern als Gruppe.
Als wir. Ich habe es auch als wir geschrieben.
Na sehen Sie. Da ist doch alles.
Ja, da sind wir uns einig.
Herr Berger, wenn Sie einen Bäcker testen, testen Sie den auch durch das Geräusch?
Bäckertest durchs Geräusch testen?
Der zu platzenden Bäckertüte.
Mhm.
Fragezeichen.
Mach ich nicht, Herr Berger. Machen Sie das so?
Ein guter Keks. Wenn ein guter Keks knuspert.
Ja.
Ist das für Sie ein guter Keks?
Ich weiß jetzt nicht, warum Sie in die Tüte reinbeißen wollen. Wollen Sie die essen und dann?
Nee,
aber die jetzt, ne?
Ich hab eine neue Strategie entwickelt für das Streuselschneckenessen. Mhm. Früher war ich derjenige, der die ganze Schnecke herausgeholt hat.
Mhm.
Dann habe ich reingebissen und währenddessen hat sich mein ganzer Operkörper.
Operkörper?
Ich habe einen Operkörper.
Ja?
Nein, ich habe einen Opernkörper.
Die ganze Kathedrale hat ja. Flecken bekommen von
Nein,
oben.
Nein, verstehen Sie, ein gewisser Hohlraum, das ist alles hohl, sehen Sie?
Ja.
Ein gewisser Hohlraum lässt auch einen guten Gesang zu. Das weiß jeder, der mal in einer Kirche
ich
drin war.
Ich frage jetzt nicht, ob Sie was singen.
Also wenn das ich jetzt nicht. wenn ich meinen Opernkörper bekugelt habe, dann entsteht auch ein kleines Dreieck, ich nenne es liebevoll Bermuda-Dreieck, Krümel. Wenn ich aufstehe, dann sehe ich das erst, dass das nicht...
Bloß nicht das Hemd ruinieren, das T-Shirt, Herr Berger.
Also die neue Strategie...
Ab heute ist das richtig viel wert, weil im Internet die Leute sich drum reißen werden?
Die neue, ich habe es bei einem Billighersteller unter ausbeuterischer Tätigkeit gekauft.
Können Sie auch noch irgendwo ein Herzchen reinschwitzen, bitte? Oder irgendwas anderes? Ein Hund?
Die neue Strategie ist, dass ich also die Streuselschnecke in der Bäckertüte drin lasse.
Ja, und dann gucken, ob es platzt und wie sich es dann anhört.
Nein.
Und sich unterstellen vor allem dann.
Sie scheinen ja alles zu wissen. Nein.
Dann schneid es.
Ich breche ein mundfertiges Stückchen innerhalb der Tüte
aus.
Ab, ja, aus, ab, unter.
Ach so.
Und nehme dieses Stückchen und erst im Mund zerkaue ich es. Verstehen Sie, die Krümel bleiben
Sie
in.
Sie zerkauen es erst im Mund?
Ja. Vorher habe ich ja schon außerhalb. Also wenn ich in die ganze Streuselschnecke gebissen habe, dann habe ich schon außerhalb des, jetzt findet alles innerhalb des Mundes statt. Verstehen Sie?
Nee, verstehe ich nicht. Wie haben Sie es sonst gemacht? Außerhalb des Mundes gekaut.
Ja.
Wie kommst du denn da wieder raus jetzt aus der Nummer?
Naja, wenn die Zähne so sehr über...
Können Sie die rausnehmen schon? Ist das so?
Mein Zahnarzt möchte das, glaube ich, demnächst. Ja, ich glaube, der kann damit vielleicht Geld verdienen, ich weiß es nicht. Ich könnte damit auch neue Witze
können
machen.
Können Sie die rausnehmen und dann kauen Sie ein bisschen vor, schon mal außerhalb Ihres Mundes?
Ich habe schon die Angewohnheit, wie ein Pferd zu essen. Haben Sie schon mal ein Pferd gesehen, wie
es ist? Ich kann es mir auch vorstellen, wenn ich Sie so angucke.
Also mit Ober- und Unterlippe beiße ich ins ganze Heu.
Ja, ja.
Sie wollten jetzt Gras denken.
Nee.
Haben Sie aber.
Es ist schon eine Minute länger, als Sie eigentlich das Thema hatten, aber ich glaube, das wird...
Ich habe noch gar nicht angefangen.
Ja, ich weiß.
Es ist alles noch die Einleitung.
Ja.
Und wenn Sie mir immer... Seien Sie froh, dass Sie am anderen Ende des Tisches... also meine Hände, die machen schon Würgebewegungen, aber ich würde auch sagen, sie beten. Das ist die Hoffnung, die ich noch in mir spüre.
Ja.
Also wenn ich außerhalb esse dann... Also Sie wissen, ich zupfe quasi. Und wenn ich dann die letzten Krümel, die sich ja innerhalb dieser Tüte gebildet haben, dann esse, dann hebe ich die Tüte... Also vorher nehme ich so einen kleinen Kniff vor, damit es auch eine gewisse Rinne gibt. Und die Krümel, die fließen dann in dieser Rinne, denn wenn ich die Tüte langsam hebe, dann, also nach oben, dann fließen die in meinen Mund. Und dabei gibt es einen Kontakt zur Tüte, die mich dann natürlich weiterführen lässt, dass ich sie aufpusten möchte und damit einen liebevollen Knall erzeuge. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Ich möchte mit Ihnen über Stress und Unordnung reden, denn die machen Appetit auf Kekse.
Zu spät, Herr Berger.
Wetter.
Eine verrückte Sache ist doch, dass wenn man näher rangeht an ein Problem, dass die Lösung weiter wegrückt. Also zumindest die Draufsicht erschwert das Ganze. Ein Beispiel dafür ist etwas sehr Altes, aber immerhin noch wirkvoll, also in seiner Wirkungsmächtigkeit noch voll durchschlagend. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Börsenhandel betrachtet, und da gab es ein Experiment, das ist schon viele Jahre her, und eigentlich wollte ich das irgendwann mal in einer Sendung erzählen, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Menschen, die gar keine Ahnung hatten von Börsengeschäften und Börsenmakler, wurden beauftragt, ein Jahr lang Dinge, also Pseudogeschäfte durchzuführen, zu kaufen. Also sie haben wirklich gekauft und so weiter, und dann wurde herausgefunden, wer jetzt besser abschnitt. Und die Überraschung ist natürlich keine Überraschung. Die Leute, die keine Ahnung hatten, schnitten besser ab als diejenigen, die Ahnung hatten. Nun kann man sich das Ganze wie so ein impressionistisches Unterwassergemälde angucken. Also ich nehme jetzt mal an, das sind echte Ölfarben, ja? Also nicht irgendwelche wasserlöslichen, sondern hätte jetzt zum Beispiel so ein Hai, wenn der jetzt eine Lösung sucht, hätte der ja schon schon, also das wäre unfair. Dann wäre das ja eine weiße Leinwand. Das wäre so, als würde man ihm einen Metallköder geben und er kann, also es tut einfach nur noch weh, wenn er zubeißt. Also so ein Hai, jetzt vielleicht ein, also der hat natürlich auch ein Sprichwort. Der denkt sich, ich bin ein Hammer und alles andere sind Nägel. Mit dieser Strategie kommt der nicht so weit. Also jetzt vielleicht auch ein Hammerhai, wenn der sich jetzt vorwärts bewegt und der jetzt vielleicht seinem Rudel eine Idee vorschlägt und sagt, hallo, hör mal, so machen wir das. Also so ein Vorschlaghammerhai, der kann, also der muss schon mit einer gewissen Zahnlosigkeit rechnen, wenn er so weiter sich benimmt. Das ist aber auch wichtig im impressionistischen Sinne betrachtet, denn wir müssen auch den Vorläufer des Impressionismus in diesem Fall betrachten. Das ist ganz einfach. Da kann man jetzt einen Schnitt machen, und zwar einen Scherenschnitt natürlich. Das ist, je näher man rangeht, ne, wenn es ganz dicht ist, dann ist es nicht mehr zu erkennen. Und das ist quasi die Urform. Das ist dieses Schattenspiel, dieses Licht durch die Obstbäume, wie es dadurch fällt. Natürlich gab es damals noch keine Obstbäume, es gab nur Hecken. Und das waren also Heckenscherenschnitte, wenn man das richtige Werkzeug dazu hatte. Dazu braucht man natürlich was, alle wissen es, genau, ein Pendel. Denn man muss ja eine gerade Kante ziehen. Davon kann Queen Mom, also die jetzt nicht mehr, ne? Obwohl sie hat ja so viel Alkohol in sich, ich glaube, das war schon konservierend, also die Mutter von der jetzigen Queen, ne? Ich meine die andere, also ihr wisst schon, wen ich meine. Mit der richtigen Kante, also man muss auch dort einen Faden ziehen und dann kann man sich erst dorthin manövrieren. Jetzt werden einige sagen, ja, das ist doch wohl ein Scherz. Nein, es stimmt. Pi mal Auge geht da gar nicht, außer man ist Superprofi. Also so ein Scherenschnitt, also so ein Heckenscherenschnitt, der lässt sich natürlich auch herbeitrommeln. Also jetzt im gefühlten Sinne. Also nicht als gefühlt ist die Trommel in diesem Fall. Das sollte auch niemals ein Geschenk sein für jemanden zum Geburtstag. Ich habe bisher nur eine Hupe verschenkt an ein Kleinkind und ich weiß, dass die Hupe wenige Sekunden später auf dem, also sie verschwand. Also seitdem verschenke ich keine Trommeln mehr, sondern nur noch Keksdosen. Die sind ja auch viel interessanter, vor allen Dingen, wenn etwas anderes drin ist, als was drauf ist, also was quasi sinnvoll ist. Aber so eine Scherzkeksdose mit vielleicht einem kleinen Teufel, der da hervorspringt, kann auch Kinder zum Heulen bringen. Also da darf ich dann auch wieder, also das ist meine Lösung, die ich gefunden habe, die dann doch nicht funktioniert. Montag und am Dienstag gibt es ein sehr interessantes Wetter, was gefühlt der Frühling ist, aber uns doch noch bewegen sollte, einen Schal zu tragen und eine Mütze zu verwenden, denn der Wind ist kühl. Und wenn er denn so unter die Jacke, also es soll windig werden angeblich, aber so mehr so unterwindig, dann also nicht pupsig. Also wenn der, also im gegenteiligen Sinn, also naja, also man sollte sich auf jeden Fall weiterhin warm kleiden.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 7.2. um insgesamt 17.04 Uhr und 7 Sekunden, ihr seid im nicht einschlafen, Herr Berger.
Ich habe ein Thema gelesen.
Oh. Und nun?
Wir sind im Tanztee, liebe Hörer.
Der Tanztee. Mit Berger und Berger.
Naja, muss man ja auch mal auskosten, Herr Berger, wenn Sie hier einnicken.
Das war kein Nicken, das war konzentriertes Lesen.
Jetzt sagen Sie mal, was machen Sie denn jetzt in der letzten Stunde?
Ich möchte mit Ihnen über Stress und Unordnung reden, also über Ihr Zuhause. Das macht nämlich Appetit auf Kekse.
Ich rede darüber, dass Frauen gebundene Männer wollen, habe ich gerade gelesen hier.
Gefesselte
und
Männer?
Und herzlichen Glückwunsch an James Biller Hute von Plus Minus, der hat Geburtstag. Ich hoffe, er hört zu jetzt hier gerade. Sitzt in New York, kommt er her.
Ja? Wenn er Deutsch kann.
Ist der Sänger dieser Band. Und ich habe das letzte Woche schon gespielt. Und naja, weil er heute Geburtstag hat. Ja.
Immer.
Tja, weil er Geburtstag hat, der James, waren das nochmal Plus, Minus und so weiter und so fort. Mit dem Song Snowblind, Herr Berger.
Schade, dass die auf der anderen Seite des Ozeans sind.
Ja, das ist ja manchmal so, ne?
Ja, meistens liegt auch die Antwort auf der anderen Seite.
Des Ozeans?
Ja, des gedachten Ozeans, wozu man sich hinschippern muss. Mhm. Das Problem für viele ist, dass sie erstmal das Boot zusammenzimmern müssen. Und bei den meisten Menschen ist es...
Reicht es nur zum Floß.
Genau, und das ist ziemlich... wir haben nicht so hohen Wellengang. Also Robinson Crusoe hat das ja beschrieben. Ich habe dieses Buch nur zur Hälfte gelesen.
Das hat er aber nicht selbst geschrieben.
Ja, aber es beruht auf einer wahrhaften Wahrhaftigkeit.
Ach so. Wie also, hieß er, der das geschrieben hat?
Ich glaube Melville.
Nee, der hieß Daniel Defoe.
Oh, wieso verwechsel ich die beiden immer? Was ist das?
Vielleicht ist das so? Kann man das so einfach verwechseln? Wer ist denn Melville?
Melville ist der, der Moby Dick geschrieben hat. Mhm. Vielleicht deshalb, weil beides auf hoher See...
Genau. Auf hoher See. Die Insel ist halt auf hoher See, klar.
Ja, Moby Dick kann auch eine Insel sein.
Ach so.
Wir sind, der hat ja da überlebt, der...
Wer jetzt? Moby Dick?
Nee, der nicht, nicht der einzige Überlebende von Ahabs Schiff. Keine Ahnung. Wenn ich das Buch ganz gelesen hätte, dann wäre ich vielleicht schon ein Stückchen näher für eine Elite-Uni. Ich habe mich nur kurz mit dem Thema beschäftigt. Aha. Das heißt, ich habe es gar nicht gelesen, sondern nur gescrollt. Ich lese gar nicht mehr im Internet. Ich scrolle, gucke nur die Überschriften an und denke, ich hätte die Information, aber habe ich nicht.
Ja, da wissen Sie ja nicht.
Da wurden mehrere Unis vorgestellt und welche Bücher man gelesen haben muss, wenn man dort an der Uni studieren will. Ich rede von Princeton, Oxford und solchen.
Da muss man Robinson Crusoe gelesen haben.
Ja, das ist das Einzige. Oder irgendwas von Platon oder was. Ich habe das alles wieder vergessen. Kann man auf spiegel.de nachlesen, wer sich dafür interessiert. Ich dachte nur, oh Gott, ich kannte fast gar nichts.
Haben Sie noch Ambitionen in Ihrem hohen Alter? Wollen Sie jetzt nochmal durchstarten?
Nee, ich wollte so, eigentlich nur
so,
eine...
Nur so, ich könnte ja, wenn ich wollte.
Nee, ich habe nur festgestellt, ich erreiche es nicht. Allein weil ich ja schon die ganzen Bücher, also was ich alles noch lesen muss, das ist schier unendlich. Das ist so eine verschlossene Keks-Pandora-Dose, die ich nicht öffnen werde.
Jetzt kommt das Keks-Thema, ich ahne es.
Ja, und...
Sie Fuchs...
Wie war's?
Na, Sie arbeiten sich hin zum
Keks-Thema. Ja, ganz langsam, schon wieder. Ich versuche es wieder aufzurollen.
Ja.
Und ich habe eine Vermutung. Ich habe das ja nicht ohne Sinn gepostet, das Krümelmonster.
Apropos, Sie haben, glaube ich, 8 Likes für Ihr T-Shirt bekommen.
Wahnsinn.
Ist nicht viel, aber immerhin.
8 Menschen empfinden das als nicht augenkrebserzeugend.
Ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, aber
Was wollte ich sagen? Das Post, wie heißt denn das eigentlich?
Den, die das?
Ja. Mit dem Krümelmonster. Das Krümelmonster ist der Kekse.
Mhm.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das Krümelmonster, das heißt ja das Monster, aber ich glaube, das Monster ist eine Frau. Es ist gar nicht männlich. Es hat zwar eine sehr bassige Stimme. Das kommt wahrscheinlich daher, dass das Krümelmonster in seiner frühesten Jugend gedopt wurde, weil es Basketballspielerin
war. Ist eine Kugelstoßerin, das Krümelmonster.
Ach so, das kann natürlich sein. Und
aus Neubrandenburg wahrscheinlich oder Schwerin oder so.
Wie kommen wir auf diese Idee? Es isst so viele Kekse. Und wenn man sich die Sesamstraße anguckt, dann weiß jeder, das ist Stress.
Ja.
Sesamstraße auszuhalten, ist wirklich Stress. Übrigens wird die Sesamstraße gerade, oder wurde sie schon privatisiert? Sie ist jetzt auf einem...
Die Sesamstraße wird, ich wollte mir gerade erzählen, die wird neu gemacht, die Straße. Aufgerissen und...
Ja, auch.
Parkplätze nicht mehr da in der Sesamstraße, kennt man ja aus der KTV.
Sie kennen doch das Phänomen in New York, dass bestimmte arme Viertel jetzt von reichen Leuten bewohnt wird.
Mhm.
Und so ähnlich wurde die Sesamstraße jetzt auch aufmöbliert. Nee, wie heißt denn das? Renoviert, rekonstruiert, also wie heißt denn das, wenn man etwas saniert, aber...
Saniert.
Nee, aber irgendwie zu schön macht.
Zu schön gemacht.
Ja, dafür gibt es auch ein Wort.
Hä?
Geschminkt, nee... Ist egal. Also die Nutzer, die sich bei einem Privatfernsehen angemeldet haben, die können jetzt die Sesamstraße ein halbes Jahr früher sehen und dann kommt sie ein halbes Jahr später quasi in dem staatlichen Fernsehen.
Mhm.
Und alles ist aber zu schön, selbst die Mülltonne aus der Oscar heraus. Also vielleicht wird das Krümelmonster demnächst nicht mehr so viele Kekse essen, weil es weniger Stress gibt. In der alten Sesamstraße, da kam ja ständig ein Monster, hat einen erschreckt und man musste zählen oder alles. Warum erzähle ich das? Weil...
Oder Taschenlampen kaufen oder sowas.
Ja.
Nicht?
Ja. Die Folge habe ich nicht gesehen.
Ach, na, hören Sie auf.
Ich glaube, es gibt noch so viele Folgen, die ich nicht gesehen habe. Und an welcher Uni wird das gefragt sein? Was haben Sie von der Sesamstraße gesehen? Vielleicht sollten wir unsere eigene Uni eröffnen.
Ihr Thema, Herr Berger, sonst schaffen Sie es wieder nicht.
Was,
also, die Musik kommt gleich wieder.
Stress und Unordnung machen Appetit auf Kekse. Und ich glaube, das ist der Grund,
ja,
warum das Krümelmonster so viele Kekse isst.
Es hat zu viel Stress.
Ja, und Unordnung. Also beides allein für sich gilt nicht. Also wenn jetzt jemand denkt, ah, weil es bei mir so möglich ist, esse ich so viele Kekse.
Man muss auch dazu noch Stress haben.
Genau, und das wurde getestet. Ich lese es einfach mal vor. Der Forscher Lenny Vartanian von der Cornell-Universität hat Folgendes herausgefunden. In einem unordentlichen Raum isst man mehr Kekse, also das ist ein australischer Forscher, wenn man zugleich Stress hat. Er und sein Team untersuchten 98 Frauen im Alter von 17 bis 27 Jahren beim Warten in einer typischen fraulichen Umgebung. Hier ist die Küche.
Und wieso Frauen?
Das wird hier nicht, das ist ein Geheimnis, wird hier. Übrigens habe ich die Nachricht von spektrum.de. Also wer das nachlesen will, kann das nochmal auf spektrum.de nachlesen. Also in einer typischen weiblichen Umgebung wurde das untersucht, nämlich in einer Küche. Man hat ungeschützt herumstehende Lebensmittel dort hingestreut und die Frauen dann unter Stress versetzt. Und die ungeschützten Lebensmittel waren Kekse, Cracker und Karotten. Der Raum war dabei entweder aufgeräumt oder unordentlich und also zugestellt mit Geschirr. Die Versuchspersonen nennen, also waren ja alles Frauen, wurden zuvor durch eine Schreibübung positiv oder negativ oder neutral eingestellt. In der aufgeräumten Küche aßen die zuvor gestressten Frauen im Durchschnitt mehr als die positiv vorgestimmte Gruppe, allerdings nur von den Keksen. Bei den Crackern und Karotten zeigte sich kein Unterschied.
Bei Karotten war alles okay, aber Kekse mussten sein.
Ja, und die Cracker wurden auch, also Cracker ist also das leicht herzhafte, ein bisschen versalzen, nicht? Ja. Sieh einer an. Kann man da nicht was machen?
Ja, aufräumen, Herr Berger, oder Stress abbauen?
Nein, wir wollen natürlich, wir müssen im Sinne der Keksindustrie denken. Also jetzt, wir sind Leibniz-Forscher. Und an unseren 52 Zähnen können wir jetzt abzählen, was wir tun können, damit mehr Kekse vernascht werden. Also eine gestresste Frau hat sowieso immer eine gewisse Unaufgeräumtheit. Ich sage nur Stuhl voller Klamotten. Nicht? Also es gibt ja den zweiten Wäscheschrank quasi. Die Wäsche, die man noch demnächst anziehen kann, die aber noch nicht gewaschen wird.
Wollen Sie jetzt wieder irgendeine Ausrede finden, warum Sie das Shirt anhaben?
Ja. Also wie kann ich jetzt immer mal wieder Stress erzeugen, damit mehr Kekse gegessen werden? Ich gehe davon aus, dass es immer Unordnung gibt. Eigentlich ist ja das Chaos, wir befinden uns in einem Chaos, außer wir befinden uns in einer nicht natürlichen Umgebung.
Ja.
Also sprich, die Unordnung ist quasi der normale Zustand.
Ja, ist das so?
Das heißt für die... Also
rein statistisch gesehen?
Ja.
Ist die Unordnung der normale Zustand?
Genau, und die stetige Veränderung ist das ewig Gleichbleibende.
Genau. Da müsste man jetzt sofort Musik spielen, ja, weil es gibt Menschen, die glauben uns das, was wir hier sagen, und das sollen wir so stehen lassen. Oder?
Na gut.
Der Tanz-Tee, die beste Musik zu dieser Zeit in dieser Stadt, Herr Berger, wo die gute Laune einen Namen hat und der heißt zufälligerweise Sad Song, witzig, oder? Das war ein Au revoir Simone in einem Remix, der, da musste man doch, Herr Berger, Sie haben sich bewegt. Ich habe Sie bewegen sich sehen.
Nur ein wenig.
Was war denn da?
Das war eine Nachimitation einer Animation und ich frage mich die ganze Zeit, wo sind denn unsere Einnahmen?
Ja, Herr Berger, ich möchte noch was dazu sagen, bevor Sie wieder um die Ecke biegen, geistig. RAC Remix hieß das Ganze hier von... Au revoir Simone, könnt ihr alle mal googeln, RAC, ich glaube das heißt Remix Artif Collective, die machen ganz tolle Remixe von ganz vielen tollen Songs, da gibt es eine Seite, da kann man sich das anhören, Herr Berger. Jetzt wollen Sie mir was von Einnahmen erzählen, ich weiß nicht, haben Sie einfach so was aufgefasst?
Nee, Sie haben, Sie sagten, wo die Musik einen Namen hat.
Ach, einen Namen?
Ja, und ich natürlich als kapitalorientierter...
Die gute Laune, Herr Berger, nicht die Musik.
Ach, die gute Laune ist die Einnahme, jetzt versteh's. Das ist ein schönes Sinnbild.
Ach so, wollen Sie das hier wieder?
Finde ich sehr links von Ihnen. Ich mag, ja? Die Richtung mag ich.
Ja, ja, ja. Ach so, ich bin hier dran mit dem Thema.
Sie haben ein Thema und ich glaube, ich sollte mal den Schlüssel wegnehmen.
Ja, nehmen Sie mal den Schlüssel weg.
Erich Honecker musste man früher mal den kleinen Löffel wegnehmen, weil er bei wichtigen Konferenzen damit anfing zu spielen. Alle haben einen kleinen Löffel zu ihrem...
Bis er ihn abgegeben hat.
Alle haben einen bekommen.
Frauen wollen gebundene Männer, Herr Berger.
gebunden im Sinne
von... Das Thema, habe ich gefunden, ist von 2009, habe ich irgendwie heute hier entdeckt. Man braucht ja manchmal ein bisschen länger, aber vielleicht ist er auch gar nicht mehr aktuell. Vielleicht war das 2009 so ein Trend. Ja?
Nee, das ist so ein Mittelalter-Trend.
Was viele bereits vermutet haben, Herr Berger, um Ihnen mal ein bisschen über den Mund zu fahren, weil wir haben keine Zeit mehr, wurde jetzt wissenschaftlich bestätigt, alleinstehende Frauen sind weitaus mehr an gebundenen Männern interessiert, als an solchen, die noch zu haben sind. Ja, solange sie noch ungläubig gucken und nachdenken, mache ich schnell weiter. Unsere weiblichen Singles mochten die Männer besonders gern, wenn diese vergeben waren, sagt Melissa Berkeley von der Oklahoma State University.
Woran kann man diese Vergebung erkennen?
Ja, am Fingerring, am Ehering.
Das ist für mich auch die Frage und
oder man weiß es halt. Da kriegt man ja raus, Herr Berger.
Es gibt ja aber auch den gefühlten Fingerring,
ja?
Den Bauch.
Hä?
Ja, ich weiß, das ist für Sie wieder nicht so.
Ach, Wohlstandsbauch heißt, er ist vergeben.
Ich rede jetzt vom Fettring, ja. Hm. Es gibt dieses Füttern, dieses Fettfüttern. Hm. Man holt sich jemanden, gestaltet man ein wenig unattraktiv, damit das, wenn er dann frei ist oder der oder sie
ja.
schwerer hat.
Hm, ja. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Jessica Parker, das kommt mir doch bekannt vor.
Ich glaube, weißt von dem anders? Film Spider-Man.
Ich weiß auch nicht. Mit ihrer Kollegin Jessica Parker hat sie eine Studie durchgeführt, in der sie den Einfluss des Beziehungsstatus auf die Partnerwahl untersuchte. 184 Studentinnen und Studenten nahmen an dem Experiment teil. Jeweils die Hälfte von ihnen lebte in einer Beziehung, die andere Hälfte war Single. Allen teilten die Psychologinnen mit, bei dem Versuch gehe es um sexuelle Attraktivität. Am Ende werde ein Computerprogramm aus einer Datenbank den für sie idealen Partner ermitteln.
Konnte man darauf den Bauchring erkennen?
Hier sind keine Fotos, Herr Berger, das müssen Sie sich denken. Was die Probanden nicht wussten, die vermeintlichen Traumpartner waren fiktive Personen, deren Eigenschaften genau auf die Interessen eines jeden zugeschnitten worden waren. Die Fotos von Mr. und Mrs. Wright hatten jeweils die gleichen für alle männlichen bzw. weiblichen Versuchspersonen. Ja, also alle hatten die gleichen.
Bilder.
Waren jeweils, ja. Der Hälfte der Probanden erzählten die Forscherinnen, ihr Idealpartner sei solo, der anderen Hälfte sagten sie, er oder sie sei bereits vergeben. Daran haben sie es rausgekriegt, Herr Berger.
Nein, man hat es gesagt.
Man hat es einfach, die Katze hier, ne?
Aber,
aus dem Sack.
Aber Herr Berger, wie machen wir das denn im natürlichen Alltagsleben?
Ja, ja.
Sollen wir jetzt so einen Button?
Was soll denn passieren, wenn ich von Ihnen irgendjemandem ein Foto zeige?
Nee, da sagen Sie dann natürlich vergeben.
Ja, natürlich, was besser ist.
Aber,
ja.
Aber wenn ich ein Foto von Ihnen zeige, dann werde ich vergebens sagen.
Dann sagen Sie, ich bitte um Vergebung, ja?
Haben Sie das Dehnungs-S gehört?
Nee, vergebens. Jetzt habe ich es gehört, ja. Und das machten den kleinen, aber feinen Unterschied aus, vor allem bei den Single-Frauen. Bekamen sie einen alleinstehenden Mann präsentiert, zeigten sich 59% von ihnen an einer Beziehung interessiert. War der vermeintliche Traummann aber gebunden, stieg der Anteil der Interessentinnen auf 90%.
Mann, Mann, Mann.
Mann, 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 mit Doppel-N.
Warum sagt niemand, dass ich vergeben bin? Warum spüre ich das alles nicht?
Ach, also auf, was soll das bringen? Mit dem Shirt.
Wo soll das hinführen?
Ist das doch wieder alles vergessen. Ja, warum Singlefrauen es vor allem auf gebundene Männer abgesehen haben, darüber können die Wissenschaftlerinnen bislang nur spekulieren. Die Tatsache, dass der Mann bereits in einer Beziehung lebt, könnte ihm in gewisser Weise ein Gütesiegel verleihen, meinten sie. Eine andere Frau habe ihn quasi getestet, in Anführungsstrichen, und als beziehungstauglich befunden.
So schlecht kann er nicht sein.
Nee, wenn er, naja. Ne? Laut Berkeley und Parker können ähnliche Strategien des Partnerausspannens auch im Tierreich beobachtet werden, zum Beispiel bei Vögeln und Fischen. Was denn?
Woran erkennt denn jetzt ein Fisch, ob der andere Fisch vergeben ist?
Guckt sich ein Foto an vom Schiff.
Da muss jetzt also irgendein anderer Fisch ihm
ja.
Also blub, 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 blub erzählen. Der Karpfen ist schon.
Keine Ahnung, der Plauderfisch kommt und der erzählt das denn.
Ja, und dann kommt der Angler und großes Drama, alles ist vorbei.
Ja.
Ja, in einem, das und Leben dann, eines Fisches ist nicht so schön, wie man sich das denkt.
Ja, dann wird es ungemütlich. Eine andere Erklärung wäre, dass heranwachsende Mädchen in den USA und durchaus auch bei uns lernen, ihre Geschlechtsgenossinnen als Konkurrenz zu betrachten. Einer Frau den Mann auszuspannen würde somit einen Erfolg bedeuten und das Selbstwertgefühl steigern.
Das ist für mich gelebter Feminismus. Wissen Sie, dass die Frau jetzt auch da schon angekommen ist, wo der Mann schon sich länger befindet? Also auch im auch in diesem Sinne. Also ich will das jetzt nicht negativ oder positiv,
im
sondern
stetigen
einfach
Kampf.
Nur, ja.
Ich nehme es dir weg.
Apropos wegnehmen, mir wurde etwas total weggenommen. Ja, und zwar habe ich jetzt auch beim Fischessen ein schlechtes Gewissen. Ich habe einen Artikel gelesen und die Quintessenz dieses Artikels war, man kann eigentlich nur noch einen Fisch essen und das ist der Karpfen. Aber der Karpfen, ich mag keinen Karpfen. Der Karpfen hat immer, wenn man ihn zu früh aus der Wanne geholt hat, der hat dieses leidige Erdaroma. Und dann, der ist ja mit Moosen und mit Algen bewachsen und ich weiß nicht, warum der Karpfen.
Und meistens war er immer blau, wenn man ihn gegessen hat, ne?
Wenn man selbst war blau.
Was?
Man selbst war schon betrunken.
Weil,
blau.
Ja, haben sie sich den Fisch schön getrunken? Ein bisschen, Fisch muss schwimmen, ne?
Anders geht's nicht.
Ja.
Also besonders der Karpfen.
Schön Weißwein vorher?
Naja, was Kräftiges.
Work Drugs mit License to Drive im Tanz T 1737 und insgesamt 28 Sekunden. Herr Berger, wir müssen früher Schluss machen, Herr Berger. Deswegen schnell jetzt, wir haben einen Gast.
Nina aus der Literatursendung.
Guten Tag, Nina.
Hallo.
Hallo, frisch aus Hamburg eingeflogen.
Genau.
Aber nicht so erfolgreich, wie wir schon gehört haben.
Ja, das Bild ist ein Fake. Ich habe gar keine Platten gekauft. Auch wenn es so aussieht auf Facebook.
Aber du hast dich orientiert, das ist ja besonders wichtig.
Finde ich auch, man muss am Ball bleiben, ne? Immer die neueste Musik und so.
Das finde ich übrigens das Grässlichste.
Dann kann man den Tanz nicht hören, weil das ist so schrecklich alt, was wir alles so spielen hier.
Alt? Alt ist ja schon etwas, was ein Jahr alt ist.
Mindestens, das war hier schon
uralt,
zwei Jahre alt, oh mein Gott.
Oh Mann. Ja. Ich finde, die Orientierungsphase ist die schwierigste überhaupt.
O-Phase.
Ja.
Die O-Phase.
Sie kennen sich aus,
Natürlich.
Ja. Und wenn man denn in der Lage ist, tätig zu werden, dann geht's schnell. Also sprich,
da kann man einfach drauf antworten, was man gerade im Kopf hat. Das passt immer bei Herrn Berger. Einfach drauf antworten, irgendwas, was du gerade denkst, Nina.
Was ein Quatsch.
Ja,
nein,
genau
gar
das.
Nicht.
So funktioniert
doch,
die Sendung.
Doch.
Nina, es ist doch so, Spontanität bedarf einiger Vorbereitung.
Ja, aber was der Hörer dann davon mitkriegt, ne, das ist ja auch was anderes.
Das ist Kritik gewesen.
Das liegt zwischen des Hörers Ohren.
Ach ja, Herr Berger. Und bei manchen ist da nicht viel. Also ich meine jetzt Sie.
Wie reden Sie über den Hörer?
Nein, also Entschuldigung.
Nina,
also Nina, was ist heute in der Sendung?
Ja, mehr als jetzt, kein Quatsch. Ja.
Aha.
Wir haben hier Inhalte produziert und zwar werden wir natürlich eine Buchempfehlung machen zu dem Buch Martin Suter, Die dunkle Seite des Mondes, weil da ist ja jetzt ein Film rausgekommen. Hat einen aktuellen Bezug.
Auf der dunklen Seite des Mondes ist jetzt ein Film rausgekommen?
Ja, mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle.
Nicht auf dem Mond. Also,
ach so,
das
in echt?
Dreht sich um den.
Ja.
Ein bisschen.
Dann machen wir einen Rückblick auf die Humorwerkstatt, die am Mittwoch wieder war.
Mhm.
Also doch ein bisschen U. Das ist so typisch in der Literatur.
U mit Unterhaltung, ja?
Ja, in Deutschland sind die Feuilletonisten so grässlich, die unterscheiden zwischen E und U. Und das, was U ist, ist nicht so toll. Das ist aber nur für deutsche Feuilletonisten wichtig.
So, und noch ein bisschen E dabei?
Ja, wir werden natürlich eine Kritik machen zu dem Freigeisterstück Nach dem Regen. Das hatte Premiere am Donnerstag. Und dann werden wir einen Hinblick auf die Dada-Sendung machen, die morgen ja auch Premiere feiert sozusagen.
Sehen Sie, Herr Berger?
Was ist denn Freigeisterstück? Kenne ich gar nicht. Bin ja kein Bildungsbürger.
Sind Sie aus dem Geschehen gefallen?
Was?
Es war fast ausverkauft am Donnerstag.
Herr Berger ist doch, ja, Herr Berger ist doch ich Hauptstädter.
Ich bin doch Berliner.
Tragisch.
Kriegt nicht viel mit. Aber er kommt zurück, wir gewinnen ihn zurück und ja.
Ja, aber gut, weil ich ja aus der Zeit gefallen bin, ich muss wirklich gestehen, ich interessiere mich für alles, besonders wenn es alt ist. Also was ist denn nun Freigeister?
Na, das ist die Theatergruppe von Rostock.
Ja.
Die junge Theatergruppe, nicht die alte Theatergruppe, ja. Junge Menschen engagieren sich.
Aha.
Und das Stück, das können Sie sich eigentlich auch mal angucken. Am 10. März wird es zum zweiten Mal aufgeführt.
Da ist ja dann schon wieder Rostocker.
Werden Karten verlost werden?
Wo denn?
Für das Theaterstück.
In der Literatursendung?
Ja, das wäre für mich sehr interessant.
Dann würden Sie mitmachen.
Ja, das ist der Ossi in mir. Vielen Dank, Nina, für den Einblick.
Immer gern.
Überblick.
Total danke.
Wow.
Auch von meiner Seite, ja, das war schon, ja. Ein bisschen Kritik war dabei, aber es muss ja auch mal sein, Herr Berger, aber es war für Sie.
Nein, Sie haben vorgelegt. Sie haben.
Was habe ich denn gemacht?
Sie haben der Redakteurin aus der Literatursendung ein Trampolin hingestellt.
Und da ist sie raufgehopst.
Ja, das und hat sie mit Mühe und Leichtigkeit. Und
dann, jetzt federt sie noch ein bisschen durch die Gegend.
Naja, es ist mehr so ein Nachfedern.
Ja, Herr Berger, apropos Nachfedern, Sie müssen weg.
Ja, meine Mitfahrgelegenheit steht schon bereit. Ja,
und da habe ich überlegt, ich bringe Sie noch um die Ecke.
Schnell. Das ist freundlich von Ihnen.
Weil Sie haben ja am Anfang der Sendung, da sind wir schon bei, was haben wir heute gelernt? Wenn man Freunde hat, lebt man gesünder? Also Sie müssen jetzt nicht laufen, ich fahre Sie durch die Gegend.
Ja, das führt zu meiner Demenz, das haben wir auch gelernt. Es gibt 7 Punkte, die Demenz verhindern können, also jedenfalls das Risiko verhindern können. Und diese 7 Punkte erzähle ich nochmal ganz kurz. Weil Sie die bestimmt nicht mehr aufzählen können.
Bitte nicht.
Das sind nur 7 Punkte.
Ich bringe Sie nicht zum Bahnhof.
7 Punkte?
Ich bringe Sie nicht zum Bahnhof.
Bluthochdruck.
Ich bringe Sie nicht zum Bahnhof.
Starkes Übergewicht im mittleren Lebensalter.
Übergewicht, die müssen sich bewegen, die Diabetes, laufen zum Bahnhof.
Depression, mangelnde körperliche Bewegung, Rauchung und eine geringe Bildung.
Schön, Sie haben es geschafft. Freunde machen glücklich und gesund und manchmal sind Freunde dazu da, dass sie einem die Wahrheit sagen, Herr Berger. Sie können auch zum Bahnhof laufen, weil Sie sind zu dick.
Danke, das weiß ich, aber wenn offensichtliche Wahrheiten gesagt werden, dann können sie auch als Beleidigung aufgefasst werden. Deshalb sage ich Ihnen das nicht.
Frauen,
Stress,
ja?
Stress und Unordnung machen Appetit auf Kekse. Aber das gilt nur im Zusammenhang und nur für Frauen, die zwischen 17 und 27 Jahre alt sind.
Ja, weil man da jetzt zum Zielpublikum gehört, ne? Ja. Frauen wollen gebundene Männer, haben wir auch gerade gehabt hier, ja.
Ich wollte ganz viele schlechte Wortwitze über gebunden machen, aber das ging gar nicht mehr, weil sie mich
einen schönen bunten Blumenstrauß gebunden haben heute
das
wieder.
Das war mein zweiter Gedanke, aber zuerst dachte ich was in Richtung Fesseln und so, aber das lassen wir alles.
Kaufen Sie sich doch mal was Schönes, ohne Blumen, Herr Berger.
Ich war kurz davor und ich habe mir so Bauhaus-Muster-Shirts angeguckt.
Auch nicht schlecht.
Das eine war in Grau. Ja. Dann dachte ich, ja, ihr habt schon so viel Grau. Aber es hat super gepasst. Es war so ein fließendes Stretch.
Ein fließendes Stretch. Herr Berger, warum nette Männer immer das Problem haben, dass ihnen die Frauen weglaufen? Das hatten wir auch noch in der Sendung. Ja,
ja, darüber haben wir zumindest nachgedacht.
Und wir machen jetzt Musik, weil sie müssen weg.
Ich muss los. Bis zum nächsten Sonntag.
Ja, tschüss. We don't admit it, but we've never seen eye to eye.